Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Und es ist soweit, es geht endlich wieder los mit Beachvolleyball in Deutschland. Die GBT hat gestartet, wir nehmen am Sonntag auf und da ist gerade das erste Turnier in Düsseldorf rum. Das wird natürlich ein Thema, vor allem am Ende dieser Episode sein. Auch wollen wir darüber reden, was in dem Reel, was bei mir bei Instagram zu sehen ist, passiert ist zwischen Laura Ludwig und Luisa Lippmann, wie die beiden im Team miteinander umgehen, darüber wollen wir sprechen. Und auch natürlich die Punktesituation bei den verschiedenen Nationen, bei der Schweiz, bei Holland. Jetzt geht's ins Olympische Rennen und das gucken wir uns nochmal ganz genau an. Also, wir wollen keine Zeit verlieren. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Schönen guten Abend, Sebastian Fuchs. Herzlich willkommen. Na, wie geht es dir?
Schönen guten Abend, Max Behlen. Mir geht es fantastisch. Das Wetter hat frohlockt dieses Wochenende. Die erste deutsche Beachtour hat die Saison eröffnet. Und das mit geilen Bildern, geilen Eindrücken. Das war richtig nice. Und wie gesagt, bei dem Wetter und mit einem fast langen Wochenende, was willst du mehr, ne? Also, und dann noch, dann natürlich noch Holstein, erste Bundesliga. Schleswig-Holstein zurück auf der Karte, jetzt im Fußball, kurzer Ausschweif, aber war ein Top-Wochenende. Und bei dir?
Fühlst du dich da mit als Holstein-Kieler quasi, dann, wenn du jetzt hier, du bist ja nicht weit weg, aber ist ja nicht der Eckhardt-Förder MTV.
Was soll ich sagen? Ich bin fußballmäßig, ich freue mich, also ich mag, generell mag ich sportliche Dominanz. Also ich finde zum Beispiel, ich mochte Roger Federer sehr gerne. Ich fand Nadal richtig cool. Ich finde aber auch das, was Nole jetzt da macht, also Djokovic, richtig nice. Also ich finde erfolgreiche und dominante Leute dann cool. Und ich meine, Holstein ist hier auf jeden Fall eine Nummer in Norddeutschland und der Club, der es aus Schleswig-Holstein irgendwo dahin schafft. Ich meine, wir hatten auch mal sowas wie VfR Neumünster und Lübeck, was weiß ich, ne? Aber Kiel irgendwie, ja, ist doch schon schön und dann natürlich ist das Prestige hier oben dann auch erste Bundesliga Fußball zu haben. Ne? Ich fahre da an diesem Stadion, fahre ich regelmäßig dran vorbei und freue mich schon, wenn ich dann so dran denke, dass da Müller und Neuer und sowas.
Das ist das Geilste daran, ne? Dass die Bayern da denn hin müssen. Ich war ja eine Zeit lang bei Holstein in so einem Praktikum und habe dann gearbeitet. Ich kenne also diese ganzen Bereiche da in dem Stadion. Das ist ja mittlerweile, also soll ja vergrößert werden in Zukunft, aber vor allem auch diese Spieler- und Medienbereiche sind halt wie, also da hat wahrscheinlich einige Regionalliga-Mannschaften sind da besser ausgestattet in Deutschland als das Holstein-Stadion. Das ist richtig hart. Immer so im Pokal bringen die denn, die Erstligisten, wenn die dann mal kommen, irgendwie bringen dann mal ein bisschen mehr mit. Das war das eine Mal, da hatten die so Ergometer dabei, die sie in ihre Kabine stellen wollten. Keine Chance, kriegst du nicht die Treppe hoch. Das ist im ersten Stock und das ist so eng, der Gang, dass sie da ihre schweren Kisten und ihre Ergometer nicht hochtragen konnten, mussten sie im Bus lassen, dann ging ich. Und das wird sich auch wahrscheinlich als allerletztes verändern. Und das ist geil, dann, dass die Bayern und die Dortmunder dann da hinkommen müssen. Also in Kiel war Ekstase, hier gestern auch im krass. Stadion. Ich bin noch aus Düsseldorf quasi angekommen, um das noch mitzubekommen alles. Aber ja, dann also Shoutout an Holstein Kiel. Das, so viel Zeit muss sein, ne? Dass wir hier als Nordlichter.
Ja, eine unwichtige Sache dazu noch, die hatten doch irgendwann in der Vergangenheit auch mal ein großes Team aus dem Pokal auch rausgekegelt. Was war denn das?
Also es war immer mal wieder, dass Holstein im Pokal ein bisschen mehr performt hat. Ich bin unfassbar schlecht, mir sowas zu merken. Generell Partien, egal in welcher Sportart. Auch im Beachvolleyball kann ich dir nicht sagen, wer letzte Woche gewonnen hat, ohne mir das aufzuschreiben. So, deswegen fragst du da den Falschen. Aber ja, Holstein da im Pokal immer mal wieder ein, zwei Nasen vorn gehabt. Ja. Ey, aber es war
Beachvolleyball. Ich wollte sagen, du hast auf jeder Vorteilen
kannst. Ich habe so eine volle Liste hier, das ist richtig geil. Und von mir aus können wir gerne starten. Ich komme ja gerade aus Düsseldorf, aber ich würde gerne eigentlich, dass wir die deutsche Tour, weil da können wir auch noch wirklich einiges, glaube ich, philosophieren nachher, dass wir das ans Ende schieben und dass wir uns erstmal darüber unterhalten, was in den letzten zwei Wochen international passiert ist. Also eben vor allem das vorletzte Wochenende, oder nee, es war ja nicht das, wo wir gerade aufnehmen, wir nehmen hier am Sonntag auf, sondern das davor, da war nämlich das Elite 16 in Brasilia. Und da ging es mal wieder rund. Wir sind auf der absoluten Zielgeraden, jetzt gerade im Olympia-Race. Und es ist ja wieder ein bisschen was vorgefallen. Zuerst Ja, wir sprechen einmal kurz über die spannenden Ergebnisse, die da passiert sind und sonst auch die Side-Stories, die da auch bei zwei deutschen Teams gab es eigentlich Sachen, über die es sich vielleicht lohnt zu reden. Und dann können wir über die Punktesituation, was das jetzt bedeutet für die verschiedenen Nationen, die da irgendwelche Erfolge rausgehauen haben. Also erstmal können wir vielleicht über Elas Wickler nochmal sprechen, die das dritte Mal in Folge bei einem Elite 16 sich ins Halbfinale spielen und dann am Ende mit Holz nach Hause fahren. Ich glaube, die beiden nehmen das ein bisschen mit Humor. Also es war jetzt, es wirkte nicht so, als wären sie jetzt total gebrochen davon, sondern sie nehmen das schon als Erfolge wahr. Aber das tut natürlich trotzdem weh, dass du dann da immer wieder dich nicht belohnen kannst und dann auf diesem scheiß Podium einfach nicht stehen kannst,
oder? Das stimmt. Aber man muss dazu sagen, dass die da, glaube ich, in den letzten, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie zusammenarbeiten, in den letzten 2,5 Jahren so an dem oder in dem Prozess des Erarbeitens und des nach vorne schauens sind, dieses große Ziel Olympische Spiele in Paris auf ihre Fahne geschrieben haben, alles dem unterordnen. Das finde ich, siehst du in der Entwicklung, aber auch in der Anlage des Spiels. Und dementsprechend ist, glaube ich, die Entscheidung oder das Entscheidende für die zu sehen, dass sie Richtung Halbfinale gehen und das konstant. Und da der Rest ist dann Tagesform bzw. Entwicklungsstand abhängig. Und da haben die, glaube ich, auf jeden Fall ja Luft nach oben. Die haben immer wieder gezeigt, dass sie auch gegen die Teams, die dann sich die Medaillen holen, in einer anderen Phase des Turniers dann mithalten können. Und das sind dann diese 1-2%, die sie vielleicht noch bis Olympia dann auch raufhauen können. Und dieses Selbstvertrauen, das spricht für mich eigentlich eher von Selbstvertrauen, dass man darüber lachen kann, am Ende zu sagen, so okay, drei Elite 16, dreimal Bronze. Und so nach dem Motto, wir wissen schon, dass wir vier richtig...
Dreimal nicht
Bronze. Dreimal Holz, also dreimal vierten Platz. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viele 2-1-Spieler, das war jetzt ja wieder 2-1, ne?
Ich glaube, es war nie so, dass sie eine Reise passiert haben.
Und ich glaube, das ist einfach für ein...
Und auch im Halbfinale waren sie schon oft kurz davor.
Genau, und das ist für so ein Team in den Sphären wichtig. Und ich bin echt super gespannt, was die hinbekommen, weil die so einen guten Ball spielen, so viele Skills sich da oder so ein gutes Skillset sich da aufgebaut haben, das schön zu sehen ist.
Oh, macht Spaß. Ja, die haben jetzt einfach Platz 4 im Olympic Ranking erreicht damit. Ja. Stehen also ganz oben mit dabei, sind da wirklich bei den ganz Großen in den Punkte-Ranges. Wie gesagt, wir müssen uns da keine Sorgen machen, dass es mit Olympia nicht klappen könnte. Das können sie sich jetzt gar nicht mehr. Also es ist unmöglich, dass Elas Wickler nicht zu Olympia fahren. Das Ganze ist locked in. Sie werden beim Nations Cup trotzdem mitspielen. In der kommenden Woche ist das ja schon.
Ja.
Und da zusammen mit Lukas und Sven versuchen, das Turnier zu gewinnen, um dann Lukas und Sven zu ermöglichen, mit einem anderen Team dann beim großen Finale da noch einen Olympiaplatz zu erspielen. Was mich gewundert hat, ich habe gerade bei der King and Queen of the Court Liste gesehen, dass Elas Wickler da mit dabei sind. Mhm. Das hätte ich irgendwie, also ich finde es cool, ist ja in Hamburg, ist in ihrer Base. Man weiß auch nie so ganz genau, finde ich, bei King of the Court, ob die denn auch wirklich kommen. Also es gab schon oft so Ankündigungen, dass große Teams kommen und die waren dann irgendwie dann doch gar nicht da, spontan. Mhm. Obwohl die draußen auf den Werbeplakaten hingen und sowas. Aber ich finde, das passt irgendwie nicht so richtig in das, wie sich sonst Elas Wickler so gegeben haben oder wie sie sich sonst eigentlich verhalten. Sehr ausgewählte Turniere eben. Aber jetzt gerade in letzter Zeit wird ja auch mehr gespielt. Ne? Also hättest du es gedacht, dass sie da mitspielen?
Also ich finde es erstmal cool und dann muss man auch sagen, dass dieses Format, das lässt sich, glaube ich, auch gut in eine Trainingswoche integrieren. Und gerade wenn man da mit der gewissen Lockerheit rangehen kann, man kann ein paar Sachen gut üben, gut weiterentwickeln. Man kann, wie gesagt, vor allem also für die beiden natürlich an dem Aufschlag auch arbeiten. Ne? Also dass man da unter spielähnlichen Situationen maximalen Druck macht, ohne dass es jetzt irgendwie groß ärgerlich ist. Und das ist natürlich schon cool. Die haben jetzt, die hatten auch bei einem King und Queen of the, man muss sagen, die haben ja schon erfolgreich King und Queen of the Court gespielt, so, ne? Das ist ja auch, auch nice. Die haben ja auch einen unglaublichen Run damals mal hingelegt, wo sie irgendwie eigentlich, ja, fast keinen Sideout-Fehler gemacht haben, so nach dem Motto. Also, das Format ist für die beiden auch schon eine coole Sache. Dann in der Heimatstadt, da muss man dazu sagen, dass King of the Court natürlich auch so vermarktungstechnisch, in den letzten anderthalb Jahren auf jeden Fall gut oder richtige Schritte macht und die Teams auch supportet, die fahren da alle gerne hin, ne? Also das sieht man ja auch, wenn man das Line-Up dann immer sieht, ne? Also sowohl Sherif, Ahmed und Arman Helwig fahren total gerne hin, Samuel aus Medins waren gerne da, die Brauer Mövsen oder Mövsen sind immer gerne da gewesen, Amis mit Strahlkraft waren, waren am Start, also das ist...
Ja, Hagen Smith.
Genau,
Hagen. Kommt hoffentlich.
Hagen Smith war da, ja. Hagen. Also das ist irgendwie cool, ist ein cooles Format für die Spieler und Spielerinnen. Und dann, wie gesagt, in der Heimatstadt auf dem Heiligen Geistfeld, das ist, nimmt man, glaube ich, gerne mit, so, um den Hype-Train auch zu starten für Olympia vielleicht, ne?
Ja. Ja, man kann das ja auch ganz gut regulieren, ne, wenn es dann heißt, okay, wir sind jetzt doch hier in der vierten Runde und langsam tun die Beine weh, ist es jetzt gerade so gut, ey, dann fragt auch hinterher keiner, wenn du dann aus Versehen ausscheidest in der Runde ja. irgendwie. Also ist ja letzten Endes dann irgendwie sportlich, natürlich wollen die da auch was gewinnen, aber sie können auch irgendwann sagen, okay, wir sind jetzt, wir ziehen uns raus, dann ist da keiner böse. Ja. Das heißt, also cool, dass sie dabei sind, wenn sie es wirklich machen, können sich noch ein, zwei Euros dazu verdienen, wie du sagst, an bestimmten Sachen arbeiten, das heißt Elas Wickler. Sehen wir dann jetzt ein paar Mal vielleicht auch nochmal live und freuen uns da, die dann irgendwie in Hamburg nochmal anfassen zu
können. Ja, unbedingt auch dieses
so gut wie.
Auch dieses Wochenende mit dem Nations Cup, ne? Das das wird bestimmt auch eine coole coole Veranstaltung. Also einfach da da
ja Pfingstwochenende, ja, da wird was los sein, ne?
Coole coole Location.
Hast du? Sorry. Ja. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall auch noch drüber unterhalten, spätestens hinterher, was da so passiert ist. Wir hatten es ja schon mal angeteasert, dass eigentlich so ein, und die Gruppe letztes Mal auch mitgesagt, und das eigentlich so ein Pflichtsieg für Team Deutschland, kann man sagen, gerade so wie die beiden Teams, die da eben mitspielen, jetzt drauf sind. Und spätestens hinterher werden wir uns dann nochmal drüber austauschen. Aber hast du mitbekommen, diese Situation in dem Halbfinale von Elas Wickler?
Ja,
ich auch bei Instagram gepostet habe. Also die, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es ist Tiebreak. Elas Wickler sind 9-11 hinten. Ja. Clemens macht einen kurzen Aufschlag in die Diagonale.
Geiler Aufschlag.
Der Ball ist sehr knapp an der Außenlinie. Ultra geiler Aufschlag, auch sehr überraschend. Der Schiedsrichter pfeift nichts, geht sich direkt den Abdruck angucken. Scorer haben da irgendwas gesehen direkt, beziehungsweise scoren direkt einen Punkt. Der Punktestand ist 12-9 auf dem, in dem Stream zumindest. Wer weiß, was in dem richtigen Score passiert ist. Der Schiedsrichter geht wieder hoch, pfeift Punkt Elas Wickler, Ball war drin. Ja, jetzt stand es da schon 12-9, also eigentlich ursprünglich der Spielstand 11-9. Dann ist da irgendwas los noch. Also der zweite Schiedsrichter geht nochmal zum zum Scorer, da ist die ganze Zeit der Spielstand ausgeblendet. Dann sagt er, okay, es kann weitergehen und dann steht es auf einmal 12-10. Obwohl, ja, der eine Punkt wurde eben da gegeben, bisschen voreilig, dann haben Elas Wickler ihren Punkt bekommen, aber der eine Punkt wurde nicht wieder zurückgenommen. Elas Wickler kriegen es nicht mit, spielen weiter, haben auch nachher, gibt es glaube ich noch mal eine Situation, ich glaube kurz vor dem Matchball, wo der falsche von Elas Wickler zum Aufschlag geht, wo das wahrscheinlich auch damit zu tun hat, ne, das passiert denen nie. Also das hat da wahrscheinlich auch mit diesem Scoring-Fehler zu tun. Es kann halt, also wie das passieren kann, ne, ist Stefan Müller, unser Schiedsrichter-Guru, meint, es gibt eben Unterschiede, wie das Ballmark-Protokoll und die Challenge da gehandhabt werden. Und das ist eben keine offizielle Challenge. Und in irgendeiner Weise passiert das dann halt ab und zu, dass es unübersichtlich ist. Und dass dann, wenn das gar keine offizielle Challenge ist, dass du den Punkt nicht so zurücknehmen kannst, so richtig gut. Irgendwie, ja, ich frag mich nicht, was da genau passiert ist. Es ist plausibel, dass da einfach ein Fehler passiert. Aber absolut schade für Elas Wickler, dass sie da dann diesen Punkt nicht bekommen. Sie kriegen es überhaupt nicht mit, verlieren den Satz am Ende 15-11 oder 15-12. Ja. Wie kann das sein? Und ich hätte gedacht, dass sie das mit, dass sie es blicken. Normalerweise sind die so wach auf dem Court. Man hat gemerkt, so, okay, sie haben dann ihr Handy aufgemacht und gesehen, so, was ist denn jetzt los? wieso sind die DMs so voll? Und dann gab es eben keine Möglichkeit mehr, da Proteste einzulegen.
Ja, oder sowas. Klar.
Ja, also da auch nochmal zu, das ist auch so Regulariendings. Du musst den Protest im Spiel einlegen, zu solchen Tatsachenentscheidungen, zu allem musst du im Spiel protestieren, bevor du den Bogen unterschreibst. Danach kannst du nur noch Protest einlegen gegen die Entscheidung des Protestes. Also du legst einen Protest ein im Spiel, dann wird der abgelehnt zum Beispiel. Dann kannst du hinterher nochmal sagen, okay, diese Ablehnung, die war ja falsch. Da kannst du dann nochmal. Aber wenn du im Spiel gar nichts machst, dann hast du halt verloren. Ist das in irgendeiner Weise jetzt relevant, solche Sachen? Ist das, ärgerst du dich da jetzt nochmal nachhaltig drüber als Elas Wickler? Du kannst ja nichts anderes als es abhaken, ne? Aber wie geht man damit um?
Ich weiß nicht, die beiden hatten doch auch auf deine Story geantwortet oder die direkt geschrieben oder sowas im Spiel voll verpeilt, gar nicht geahnt. Boah, es zeigt eigentlich nur, finde ich, dass sich vollkommen auf die eigene Leistung konzentriert wird, eine Strategie oder eine Möglichkeit gesucht wird, wie man dieses Spiel gewinnen kann und dass der Punktestand in dem Moment halt ein bisschen verschwimmt. Eigentlich ist es eine schöne Situation, wenn man so möchte. Ne?
Ja, eigentlich ist das eine Qualität, ja.
Und in dem Moment dann ist es halt sau ärgerlich, dass sie wahrscheinlich beide so angezündet waren, dass da keiner mehr so einen ganz kühlen Kopf hatte, weil was willst du auch in einem dritten Satz bei 11-9 gegen dich? Irgendwie, was willst du da noch machen, außer die Punkte spielen? Und dann bist du, weiß nicht, dann kommt dieser extrem geile Aufschlag, freust dich natürlich erstmal über einen extrem geilen Aufschlag, dass der da so kurz diagonal vorne auf die Linie droppt und dann kommt eine Diskussion mit dem Schiedsrichter, weil der nichts genau sagen kann, weil die gehen hin und sagen, war doch voll drinnen, war doch klar zu sehen, und dann gibt's da eine kleine Diskussion, die freuen sich einfach, dass sie einen Punkt gemacht haben, checken das Scoreboard nicht. Also, wie gesagt, ich finde, auf der einen Seite spricht es für eine Qualität, dass man den nächsten Punkt vorbereiten möchte, dass man da so drin ist, so angezündet ist, dass man da über den Punktstand gar nicht so richtig nachdenkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich total schade, aber ja, also wie gesagt, für die Punkte war es für die jetzt nicht, also für die Olympiapunkte war es für die jetzt nicht mehr entscheidend. Natürlich kann man so nochmal die Chance mitnehmen, Finale auch zu spielen, aber ich weiß nicht, die sollten sich nicht drüber ärgern. Also
na, das ist jetzt auch, bringt ja auch wirklich gar nichts. Du sagst es eigentlich, es ist auch egal für die Gesamtsituation. Ich wundere mich aber tatsächlich, also dass Nils und Clemens das nicht wirklich mitbekommen, kann ja sein. Das ist ja dann auch viel hin und her und hat auch lang genug gedauert. Aber auch das Trainerteam hat ja auch nichts, also da haben sich dann wahrscheinlich alle auf diesen Aufschlag irgendwie konzentriert und da, weil das auch so knapp war, da irgendwie drauf gebannt geguckt und das dann aus den Augen verloren. Weil, also auch Katsche wäre, glaube ich, doch der Erste, der dann die Arme hochreißt und aus dem Publikum auch nochmal was reinruft. Weil das zählt dann auch nicht mehr als Coaching. Ne? Da kannst du dann sagen, oh, dann merken die Jungs schon, oder ist irgendwas los, wenn der das
vor allem macht. Ich meine, das ist ja keine taktische Anweisung, der kriegst dann einfach nur check das Scoreboard. Nee,
genau, also, das wäre ja nicht verwerflich und das würde er sofort machen. Ja,
hätten
alle gebrüllt und deswegen weiß ich nicht, also wahrscheinlich auch nicht mehr so viele vom deutschen Team einfach da, Sonntag, ne, alle anderen abgereist, da kriegt dann keiner mit.
Stimmt.
Aber verwunderlich, dass das durchgeht, und ich habe auch in mehreren Kommentaren irgendwie gelesen, dass das schon mal passiert ist im Spiel Schweiz gegen auch Deutschland bei den Damen. Das hatte ich jetzt nicht mitbekommen, aber es ist nicht das erste Mal scheinbar.
Ich wollte gerade sagen, wenn du gerade über das deutsche Team sprichst, dann muss man auch immer daran denken, Ray Wenning ist auch häufig mit dabei, Ron Gödde ist auch mit dabei, also die Jungs.
Die zählen ja auch mit eigentlich, die müssen ja auch den Score da irgendwie. Die
scouten das Ganze live mit, also da wäre auf jeden Fall was hängen geblieben. Aber es kann, wie du sagst, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen für die ZuhörerInnen, dass natürlich die Delegation, also es ist nicht so wie bei Brasilien, dass da alle acht Crewmember bis zum Schluss am Start bleiben und dann geschlossen in einem eigenen Flugzeug so gefühlt zurückflügen zum nächsten Turnier, sondern das ist halt so, dann ist man in dem Fall wahrscheinlich sind noch genau vier Leute aus der deutschen Delegation da. Das ist Katsche, das sind die beiden Spieler in dem Fall und vielleicht ein Physiotherapeut und eine Physiotherapeutin, die beiden dann noch irgendwie fit macht. Aber ja, da ist dann kein deutscher Arzt, Ärztin und kein Scout mehr vor Ort,
Die müssen auch Montag in die Praxis.
Müssen in die Praxis auf dem Trainingscourt oder an Olympiastützpunkte und da einem normalen Job nachgehen. Also, das ist halt so, das ist jetzt ein total nebensächlicher Schauplatz, so, aber ja, das hat damit dann auch was zu tun, ne?
Ja, bestimmt. Und ich sage auch mal, wenn da jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob Ray zum Beispiel dann noch da war. Erstens glaube ich übrigens, dass es nicht mehr mega viel live gescoutet wird. Also die machen das halt alles hinterher oder das machen die Programme dann erstmal vor und so. Und zweitens beim, keine Ahnung, 10, 11, 11, 11, 12, 12 im Tiebreak, dann, ich habe es jetzt aus der eigenen Erfahrung gerade aus Düsseldorf von der Tribüne so im Kopf, da legst du auch dann da deinen Scouting-Bogen weg. Das ist auch, da ist dann auch egal. Also da hast du vielleicht nicht mehr beim 10-10 im ersten Satz, da fällt dir das wahrscheinlich auf, ne, weil du da einfach genau weißt, was gerade passiert und den Punkt da mitschreibst, wenn du jetzt da live scouten würdest, ne? Das ist natürlich absolut laienhaft, was wir jetzt hier erzählen, weil wir da beide jetzt gar nicht mehr
drin sind. Boah, ich habe ja ich muss sagen, dass ich letztes Jahr in Timmendorf habe ich eine Fortbildung bei Ron gemacht, Ron Gölle, dem Scout der deutschen Teams, und habe versucht, live mitzuscouten mit der Software, die die da haben und mit den Computer, die die da haben.
Schwer, ne?
Höchsten Respekt an die Leute, die das da live mitmachen. ich würde sagen, ich habe den Sport echt lange gemacht und habe auch schon mit Strichliste gescoutet und sowas und bekomme da irgendwas raus, ne? Aber das war einfach so, also ich war einfach technisch so nicht fähig dazu, das irgendwie in der Geschwindigkeit einzurangen, wie das Spiel ist, weil man denkt sich so, man spricht immer über Volleyball, so ja, Ballwechsel, alles klar, 6 Sekunden und dazwischen hast du dann aber dann deine 15 bis 20 Sekunden Pause. Es reicht dir einfach nicht, um einzutragen, wo angenommen worden ist, welche Seite, was für ein Zuspiel gekommen ist, wohin dabei geschlagen worden ist, wie die Qualität davon war und so weiter. Das sind kranke Sachen, die Leute da irgendwie zustande bringen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe keine 5 Punkte am Stück geschafft. Das ist richtig krass.
Ja, ist auch nochmal ein interessantes Total. Thema auf jeden Fall. Also das kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was da alles an Zahlen hintereinander geschrieben werden muss, die man vorher natürlich alle auswendig gelernt hat, was wann dran kommt. Das ist ein ganz nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Aber du hast es eben gesagt, wir schweifen ab. Auf jeden Fall bitter, dass das halt so dann nicht gemerkt wurde, aber trotzdem Erfolg Elas Wickler, die beiden sind gut drauf.
Total.
Wir haben uns am Anfang, als sie sich zusammengetan haben, so ein bisschen gefragt, was sie da auf dem Court machen. Und man sieht auf jeden Fall, es trägt Früchte. Die Pläne, die sie da hatten, die oft dann nicht funktioniert haben, die gehen mittlerweile auf. Das High-Power-Volleyball, was sie da spielen, funktioniert. Wir sehen's. Und das ist nice. Also wir freuen uns auf
jeden Fall. Genau, da, wo du sagst, dieses High-Power oder dieses Power-Volleyball, was die spielen, es gibt immer noch Momente aus einer Rallye heraus, wo man sich so wünschen würde, dass da vielleicht mal ein bisschen der Fuß vom Gas genommen wird und dann einfach eine schnelle Lösung und keine super feste oder der Zauberschlag von Clemens da kommen musste, ne? Weil ich meine, das ist einfach auch sein eigener Anspruch, das merkt man so, ne? Also wenn der da aus der Rallye einen richtig geilen oder einen vernünftigen Pass bekommt, dann möchte er druckvoll agieren und der weiß natürlich auch, dass den Ball darüber schenken, damit ist niemandem geholfen, weil dann kriegt man das Ding zurück, im besten Fall über 3 Kontakte, im schlimmsten Fall über 2 Kontakte und der Blocker ist einmal umsonst gesprungen. Also das ist natürlich, wenn man da druckvoll agieren und die Quote wird ja besser, das finde ich halt das Schöne, sonst würden die da nicht in die Halbfinals der Elite 16 Turniere gehen. Die Quote wird besser und das ist dann natürlich schön, wenn wir jetzt dran denken, dass wir jetzt noch 3 Monate haben bis Olympia oder 4 Monate, dass die Quote nochmal diesen Tick besser werden kann, das Zutrauen in das Zuspiel bei Nils dann noch besser wird, auch aus dem Break. So, dann hast du da einfach ein absolut konkurrenzfähiges Team und das ist wirklich richtig schön. Das haben wir aber, glaube ich, auch immer betont. Richtig schön zu sehen, dass da so gearbeitet wird und dass da auch wenig irgendwie von so Störgeräuschen nach außen dringt. So, ne? Du hast da ganz selten mal, dass da jemand mal die Fassung verliert. Das war in den ersten oder im ersten Jahr war es mehr, dass bei Clemens ab und zu mal die Mundwinkel nach unten gingen oder so oder mal das Augenrollen hinter der Brille gesehen hat oder sowas. Das wird deutlich weniger. Es ist irgendwie eine gute Chemie zu sehen, Es erinnert ein ganz kleines bisschen schon fast, also da fehlt mir so dieses Schelmische manchmal bei Nils Ehlers, aber was man damals bei Tole Wickler gesehen hat, also bei Julius und Clemens, da war aber noch irgendwie, das war noch mal, das hat anders gewibt.
Du meinst von der Harmonie jetzt auf dem von Feld, der Harmonie, ne? So, also dem, das, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Dem Verständnis, so diese Blicke, die man sich so zuwirft, so jetzt machen wir den und den Spiel oder Spielzug, das und das, die und die Taktik spielen wir jetzt, und das war bei Julius und Clemens, glaube ich, noch ein bisschen natürlicher, so dass das kam. Da war also die waren sich vom Spielverständnis her waren die näher aneinander dran, und da ist ein bisschen ja mehr Arbeit, aber dafür hat Nils natürlich auch andere Qualitäten als Julius da im Block da vorne, ne? Also einfach eine andere, ja, eine Reichhöhe, und ja, auf jeden Fall ist es schön zu sehen, wie die das gemacht haben, und ich finde es auch total, es freut mich total für Katsche, also Thomas Kaczmarek, dass der jetzt da den Weg mit den Männern zu Olympia gegangen ist, eine Sache, die er selber als Spieler nicht geschafft hat, aber ja, also wenn man weiß, was der investiert und was für Gedanken er sich macht und wie weit der da das Ganze verfolgt und seit wann auch schon, also das ist einfach seit über 25 Jahren fast, ja, dann ist das einfach ein ganz großer, hat er einen ganz großen Anteil daran, und das ist schön. Also das freut mich fürs Team, und genau, ich wünsche ihm weiterhin alles Gute.
Ja, ist cool, wenn diese Pläne denn so aufgehen und so funktionieren, die sie auch immer kommuniziert haben, was sie da vorhaben, und das klappt. Wir ja gucken uns die Turniere weiter an. Ich weiß jetzt nicht, ob man da noch super viele Rückschlüsse ziehen kann, weil am Ende kommt es jetzt einfach auf Olympia dann an. Also da müssen sie performen. Wir sehen, die erhöhen irgendwie ihre Geschwindigkeit gerade, und diese viel besprochene Endgeschwindigkeit, die beiden haben können, der kommen wir irgendwie näher, aber dann ist es halt ein Turnier, ne? Wo einfach die K.O.-Spiele nachher dann irgendwie zählen. Und da freue ich mich schon drauf. Ich werde jetzt nicht davon aus, dass wir in den nächsten Elite 16 da noch irgendwie groß sehen, das sind unsere Olympiasieger. Sondern da gibt es die Ups und Downs, und dann läuft das halt alles dann in Paris zusammen.
Vor allem, weil du auch einfach weiterhin sagen musst, dass du, ich weiß nicht ganz genau, wie es bei Mo Sorum aussieht mit der Reha, aber dass du halt ja ein Team, was eigentlich so bislang ja einfach auf jeden Fall Richtung Halbfinale, was du da safe setzen konntest, jetzt ja aufgrund einer Verletzung wenig spielt. Die werden aber auch alles dran setzen, dass sie da fit sind, und es ist ja, also wie sagt man, so einen angeschlagenen Boxer kannst du auch mal alles zutrauen. Also da, ich denke, den beiden ist auch wieder, wird auch wieder alles zuzutrauen.
Ja, hat Parallelen. Das hat total Parallelen zu 2021. Ja. Da kam anders auch aus einer schwierigen Zeit und einer Verletzung zurück. Jetzt ist es noch ein bisschen knapper an Olympia dran als damals, aber mal gucken, ob wir die in den Ostrava oder so sehen werden. Kann gut sein, ne? Und lief's dann in der Olympiasaison damals auch nicht. Da haben sich alle gewundert. Also, schauen wir mal, was wird. Das bei den Männern soweit durch. Ansonsten da nicht, wenn wir gleich in die Listen gucken, also Steven van de Velde und Matthew Immers machen einen zweiten Platz.
Das ist so verrückt.
Das ist krank. Also absolut geil, weil jetzt Holland rennt. Steven war auch in Düsseldorf jetzt mit Harvey, um da Mama zu supporten. Und die haben sich damit jetzt einfach mitten in das Rennen in Holland reingespielt. An sich ist gerade die Verteilung da, dass eben Braumjussen an 1 sind von Holland oder von den Niederlanden. Dann kommen Steven und Matthew, und dann kommen eben Boermans de Groot, die aber noch zwei Ergebnisse voll einbringen. Zwei oder drei.
Zwei steht hier.
Zwei. Ja, genau, zwei. Die allein, wenn sie da mitspielen, schon die anderen beiden überholen werden. Die sind in den Elite 16 drin, entrymäßig in den letzten, und überholen die beiden. Das heißt, eigentlich ist jetzt der Zweikampf zwischen Braumjussen und Immers van de Velde. Braumjussen sind 220 Punkte vor. Immers van de Velde haben noch niedrige Streichergebnisse, ein 400er und ein 600er. Mhm. 400er und 460er, genau. Und Braumjussen nur noch 600er. Und van de Velde immer sind in der Entry-Liste weiter vor. Das heißt, die haben jetzt eigentlich gerade, sind die vorne. Und die haben ja sogar noch gegeneinander gespielt. Im Viertelfinale. Das war schon so richtungsweisend. Und absolut geil. Hätte man nie gedacht, dass da noch irgendwie das so wide open wird jetzt. Aber es ist komplett geil. Wird sich auch auf den letzten Metern entscheiden.
Das ist richtig
krass. Das Ganze. Und die kämpfen nur gegeneinander. Die sind alle weit in den Olympiaplätzen. Da kann keiner mehr von hinten irgendwie kommen oder so. Und das ist richtig verrückt. Vor allem, weil diese Liste auch so täuscht und Pullman so groß so hinten sind. Aber einfach dadurch, dass sie so wenig gespielt haben, dann genau auf den Punkt dann an eins von den niederländischen.
Und ich sag dir, das wird noch was sein, wo man dann auch Richtung Olympia hingucken muss. Also, weil wer sich, es kann echt super gut sein, dass du eins von den Teams, die sich dann aus Holland oder aus den Niederlanden qualifizieren, dann auch weit vorne siehst, weil wenn du einmal so einen nationalen Battle irgendwie dir da antust, das kostet richtig viel Kraft. Ne? Die trainieren ja auch jeden Tag zusammen, die sind ja am Stützpunkt. Ich weiß nicht, ob die jeden Tag zusammen trainieren, aber es gibt ja diesen Stützpunkt zentralisiert in Den Haag und alle drei Teams sind richtige Wettkampfschweine, so, ne? Also das muss man einfach mal so sagen, ne? Also wenn die auf dem Court sind, dann geht's für die um nichts anderes als gewinnen, so. Und das siehst du denen halt auch an und das ist krass und das dann und dann intern so eine Konkurrenz zu haben und dann für Brauer Mäusen vielleicht auch der letzte Zyklus, man weiß nicht genau, ne, aber die sind auch Ende 30 jetzt, glaube ich, werden Ende 30. Das heißt, die haben natürlich auch Bock drauf, da nochmal das nochmal mitzunehmen in Europa, Olympische Spiele und jetzt aber zweimal sogar verloren, ne? Also ich weiß nicht, ob gegen Bormann de Groot, ich glaube beim Elite 16 vorher.
Das war in Mexiko, glaube ich, ne?
Und jetzt dann, gegen Ilmaz van de Velde. Also die haben da jetzt zwei so empfindliche Niederlagen, sag ich mal, eingesteckt auf den letzten Metern. Und ja, sind auf jeden Fall auch angezählt. Und da bin ich auch gespannt, was da für eine Reaktion kommt.
Absolut.
Weil
Vor allem, die sind ja die ganze Zeit gut dabei. Die sind da in jedem Elite-Six-Team, machen sich da Lenz so ein bisschen. Man hat das Gefühl, die haben sich auch ein bisschen zurückgelehnt und merken eben jetzt, müssen wir tatsächlich nochmal ran. Und jetzt kommt der Druck. Und jetzt weiß nicht, ob sie haben auch echt gut gespielt teilweise. Haben davon profitiert, dass da alle so ein bisschen sich ausprobiert haben und vielleicht jetzt nicht Vollgas bei jedem Turnier gegeben haben. Und müssen jetzt auf einmal auf den Punkt wieder umschalten wir kämpfen jetzt hier gerade noch um unseren Spot. Die waren, du musst dir ja vorstellen, die sind, jetzt habe ich es hier gerade weggemacht, aber die sind an 8 der Welt im Olympia-Ranking. Ja. Müssen sich jetzt aber Sorgen machen. Und nicht nur Sorgen machen, sondern müssen Ergebnisse machen eher. Oder, also wenn sie es aus eigener Kraft schaffen wollen oder hoffen, dass Matthew und Steven nichts mehr machen.
Ja.
Also das ist Wahnsinn.
Kleine Story noch, wegen Alex Brauer habe ich meine einzige rote Karte auf einem Uerto-Turnier, weil wir uns unterm Netz so dermaßen angegangen sind. Also wirklich, dass wir da beide mit einer roten Karte davongekommen sind und wir standen wirklich so face to face, nur noch das Netz zwischen uns, haben uns da echt angekeift wie die Rohrspatzen und seitdem weiß ich, was eine rote Karte auf dem Sidecourt auf jeden Fall kostet, das sind dann $600.
Besser als
auf jeden Fall.
Da wird es dann vierstellig.
Aber deswegen da nochmal auch zu dieser Einstellung von Alex, das war immer schon so, der kennt auf dem Court, kennt er nichts und will da gewinnen und ja, bin gespannt, wie die es dann ummünzen können.
Ja, das ist auf jeden Fall eins der Races, was es noch gibt. Bei den Männern gibt es noch ein, zwei Sachen zu erwähnen und zwar sind es einmal noch die amerikanischen Männer, Evans Budinger haben auch einen fünften Platz gemacht. Elias Wickler haben ja gegen Evans Budinger gespielt im Viertelfinale und da eben.
Ja, gewonnen. Aber hast du gesehen, wie?
Nee, ich habe dieses Spiel
auch nicht gesehen. Zuspielfehler und dann war das Ding durch, ne? Richtig bitter. Evans Zuspielfehler aus der Mitte vom Feld und auch ohne Protest danach. Es war einfach
ungewöhnlich, auch
total.
Einfach,
ja, oder? Total.
Das ist ja einfach normalerweise dieses Gefühl pritschen ist und nicht das technisch Angelernte, wo dann ja auch häufiger mal einer vielleicht weggeht. Ja, bitter.
Total.
Aber Evans Budinger reicht diese Platzierung, um sich auf einmal in die Favoritenrolle für den amerikanischen Platz zu spielen. Habe ich aus dem Sandcast gestohlen, diese Info. Die hätte ich auch niemals gewusst, denn es gibt noch das Tourfinale der nordamerikanischen Tour.
Mhm.
Die gleichzusetzen ist mit bei uns einer Europameisterschaft.
Norica, ne?
Von den Punkten, genau. Und da spielt eben aus jedem Land dieser Federation, spielt ein Team.
Ah, und Evans-Budinger haben sich qualifiziert. Und
das sind Evans-Budinger, die sich qualifiziert haben. Frag mich nicht,
doch,
wie, auf dieser Tour irgendwie.
Das ist richtig geil in Amerika gelöst. Also du spielst eigentlich für Norica spielst du ein eigenes Turnier aus, für die Elite 16 spielst du, also oder für die FFB World Tour spielst du ein eigenes Turnier aus, wer wann wie melden darf. Also es ist alles super.
Ah, die spielen um die Plätze, genau. Ja.
Spielen um die Plätze und das gleich, aber das heißt nicht gleich, dass wenn du dir sozusagen den Platz für die FAVB Tour erspielt hast, dass du dann die Norica Tour mitspielen kannst sozusagen. Und das ist halt richtig krass. Okay. Das heißt, da können dann total andere Leute dann auch auftauchen. Da spielen ja auch, ja, es ist mega nice in Amerika. Diese.
Da spielen auch echt gute Teams da mit.
Und die siehst du auf der World Tour aber noch nicht. Und
da können auch die Kanadierinnen, nee, genau. Aber die Kanadierinnen zum Beispiel können auch noch punkten. Mhm. Und die Evans-Budinger, dadurch, dass die da mitspielen, bekommen die einen Sack voll Punkte da schon geschenkt. Also mindestens 720 Punkte kriegen die. Weil es einfach so kleine Turniere sind vergleichsweise, weil das Final ist. Und da gibt's eben wie eine Kontinentalmeisterschaft Punkte. Das
sind ja nur 120 Punkte
und nach vorne. Und das wird das Ganze nochmal. Ja, genau, die sind halt einfach knapp dran und werden dann sich die Führung damit holen. Also das, bei den Amerikanern ist es auch nochmal ein ordentlicher Fight zwischen Bronner Crabb und Evans-Budinger. Und fast so schon, dass man sagen muss, Evans-Budinger sind schon ganz gut davor. Crazy. Also richtig crazy.
Auch krass, wenn ich hier gerade mal ins Provisional Ranking da reingucke, Evans-Budinger einfach 20 Events gespielt, ne? Crab Brunner 19 Events gespielt, Alter.
Die haben richtig da. Und das werden da aber alle angezeigt oder nur die World Tour Events?
Wahrscheinlich
nur
die World Tour Events, ne? Ja.
Ja, die haben ja auch wahrscheinlich noch ein bisschen also RVP, ein bisschen Norica, bisschen Rasenwolle
im Turnier. Ja.
Ja, das sind die interessanten Rennen bei den Männern. Partain Bennett bei den amerikanischen Männern eigentlich ja safe. Es sei denn, beide rasten jetzt völlig aus, gewinnen nochmal die Elite 16 Turniere. Dann kann das auch noch knapp werden, aber an sich ist der Kampf da zwischen Evans-Budinger und Bronner Crabb. Dann gab es noch die Storyline, dass Grimald.
Die haben südamerikanische Meisterschaften jetzt
gepunktet haben.
Die haben südamerikanische Meisterschaften jetzt gewonnen am Wochenende, kann das sein?
Das weiß ich nicht. Oh. Das mag sein. Auf jeden Fall haben sie sich, ich glaube, 60 Punkte oder so sind die hinter Herr Horst. Ja. Also die kämpfen da um den letzten Spot. Da noch reinzukommen. Es kann halt auch noch passieren. Grimald haben aber Probleme, in die letzten Turniere jetzt reinzukommen. Die müssen eigentlich in dem Challenger in Polen was machen, damit das noch was werden kann und dann halt hoffen, dass, wenn sie da gut spielen, dass das Entry reicht, um dann irgendwie in dem letzten Elite 16 noch reinzukommen. Mhm. Also
ich bin mir fast sicher, Max, dass das südamerikanische Meisterschaften waren. Auf jeden Fall war das ein Wettkampf. Agatha Rebecca haben bei den Frauen gewonnen gegen ein anderes brasilianisches Team jetzt und Grimald haben gewonnen gegen Evandro und seinen Partner.
Ja, das ist aber doch gut.
Arthur.
Also haben die wahrscheinlich da gepunktet.
Aber das war jetzt heute oder so. Heute oder gestern. Naja, keine Ahnung. Sag mal Bescheid, wenn ich mich da jetzt täusche, aber irgendwie war da, meine ich, dass es was war. Ja, aber Norica, wenn du sagst, das Norica-Event ist jetzt auch um die Zeit irgendwann.
Ja, das kommt jetzt
ab Donnerstag,
oder? Jetzt irgendwie. Ja, irgendwie diese Woche. Kommt jetzt bald. Also da gibt es auch nochmal ordentlichen
Zeit. Scheint das halt zu passen irgendwie.
Und kann man vielleicht auch verfolgen. Ich glaube, bis sogar unter der Woche läuft das.
Und scheint das zu passen, so von der zeitlichen Sache, wenn da jetzt Norica und dann südamerikanische Meisterschaften gespielt werden, dann.
Die Damen. Dort haben wir schon lange drüber geredet. Die Schweizerin Esme Zoe holen sich Bronze. In jedem Spiel ultra knapp, also auch gegen Laura und Luisa, ja auch hin und her, Matchbälle auf beiden Seiten die ganze Zeit, gewinnen dann am Ende knapp, um überhaupt aus der Gruppe zu kommen und holen sich dann am Ende die Bronzemedaille. Also absolut krass, was die beiden abliefern. Damit Zoe wieder vor Anouk.
Wahnsinn.
In der Rangliste. selbstverständlich. Wieder vorgeschoben. Und jetzt wird's langsam spannend bei Zoe und Anouk, denn das war schon ordentliche Hausnummer. Die haben ordentlich gepunktet und sind jetzt, ja, so 600 Punkte knapp nicht ganz, 500 Punkte, vor, also Zoe vor Anouk. Und die müssen jetzt, ja, also es wird sich auch am Ende wieder entscheiden, ne? Aber Zoe und Esme sind jetzt auch in der Entry-Liste deutlich vor Anouk, haben sogar den teilweise schon, sie sind so weit oben, dass sie in den Elite 16 vielleicht reinrutschen, wenn dann noch jemand absagt. So, und Anouk muss auf jeden Fall die Quali spielen. Das ist halt sicher. Und Esme und Zoe müssen auch die Quali spielen, rutschen vielleicht rein, haben aber auf jeden Fall einen besseren Seed.
Ja.
Ähnliche Situation auch bei Deutschland übrigens. Borger Ettlinger haben sich nämlich im Entry-Ranking hochgeschoben, müssen auch immer noch so Quali-Plätze, aber sind oben in den Qualis. Also die sind ungefähr gleich mit Esme Zoe im Entry. Laura und Luisa weiter hinten. Haben beide den letzten Platz gemacht, also beide Hauptfeld geschafft.
Ja. Deutschen meinst du jetzt?
Beziehungsweise Laura und Luisa waren ja reingerutscht noch, ne? Das war das Turnier. Und Borger Ettlinger die Quali geschafft. Beide dann 13. Platz gemacht. Sich nicht, also Laura und Luisa haben sogar Punkte dazu gewonnen, aber nicht substanziell jetzt. Vor allem haben Borger Ettlinger eben keine Punkte dazu gewonnen. Heißt, Rangfolge bleibt gleich. Müller Tillmann weit abgeschlagen vorne. Dann Laura und Luisa. Und dann eben Carla und Sandra dahinter. Knapp, aber in Schlagdistanz. Müssen aber eben auf den gleichen Turnieren, wo die denn spielen, jeweils immer ordentlich punkten. Lass uns doch kurz über die Teamchemie von diesen beiden Teams sprechen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da das soweit verfolgt hast. Was da.
Oh, ich habe so oberflächlich habe ich verfolgt. Du hast da mal eine Frage in den Raum gestellt mit deinem Maximum Beach Volleyball. Ich habe das Spiel mir angeschaut, ja, und ich habe auch den Kommentarverlauf darunter mir zu Gemüte geführt. Finde ich immer interessant, was da dann erzählt wird, weil ich es einfach.
Die Kommentare fand ich auch sehr interessant.
Es ist echt immer spannend, ist einfach cool zu sehen, wie viele Leute sich damit dann auseinandersetzen und das so verfolgen, auch so detailliert verfolgen, dass sie da eine Meinung dann zu abgeben. Das ist irgendwie, ja, sprich.
Also für alle einmal, wenn ihr es nicht kennt, dann jetzt einmal einfach Instagram Maximum Beachvolleyball. Das letzte Reel ist es, glaube ich, das von Laura und Luisa einmal angucken und da die Auszeit zuhören, was da besprochen wird zwischen denen.
Genau, es geht um die Auszeitgestaltung und allein, dass sich so viele Leute da dann eine Meinung zu bilden können, ist natürlich schon schön zu sehen. Das heißt, Beachvolleyball ist irgendwo auch in der Breite angekommen und ist für viele Leute interessant. Genau, das habe ich mitbekommen. Aber mehr ist da nicht vorgefallen, sagst du?
Naja, nee, also das heißt vorgefallen. Ich habe das viel geguckt, tatsächlich, weil das Wochenende war frei, da haben wir dann viel davor gesessen. Und als diese Auszeit kam, das war so, also es war schon vorher so ein bisschen, die Körpersprache insgesamt zwischen Laura und Luisa ist interessant, also ist spannend, gerade das, was Laura da macht, spielt. Weiß ich nicht, also dazu gehört, sie spielt einige Bälle, schlägt sie im Stand rüber, bei passablen Zuspielen, die jetzt nicht da unbedingt so gemacht werden müssen. Sie hat eine sehr angespannte Art, dann Punkte abzufeiern oder sich über Punkte dann zu ärgern. Sie dreht sich teilweise weg, sie hat so dieses Augenrollen hinter der Brille, was du sagst, Laura hat keine Brille auf, deswegen kann man das ganz genau sehen, dass sie das macht. Und das fällt schon da auf, dann war diese Auszeit eben, wir haben das also mehrfach zurückgespult, nochmal angehört, weil ich dachte, das kann glaube ich jetzt gerade nicht. Und es gab noch einige solche Szenen in dem Spiel auch. Man kann sich, wenn man das nochmal weiterverfolgen will, den Seitenwechsel beim 14:11 noch angucken. Da kann man auch über das Court Mic dann noch so ein ähnliches Gespräch nochmal belauschen. Und in den anderen Spielen war das auch so ähnlich von der Körpersprache. Jetzt ist die Frage, also da tun sich ein paar Fragen so auf, aber das erste ist, kannst du, oder mein, was mich daran stört, ist, dass ich nicht glaube, dass das in irgendeiner Weise förderlich ist für Luisa. So, also, das ist das, was ich halt glaube. Ich denke halt, wenn ich daneben sitzen würde und jetzt das Spiel spielen muss und ich mache irgendwelche Fehler oder ich vergesse, aus welcher Richtung der Wind kommt, darum geht's ja da, irgendwie, weil ich damit überfordert bin gerade. Und die Partnerin gibt mir das Gefühl, dass ich zu blöd denn da bin dafür, einfach, oder dass ich jetzt, wenn ich das falsch mache, dass dann die Welt zusammenbricht, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das danach besser hinkriegen würde. Also darum geht's mir, diese fehlende Konstruktivität davon. Wie siehst du das? Was würdest du, so mit dir reden lassen, ist eigentlich die Frage. Also,
ich glaube immer, das eine ist ja, würdest du so mit dir reden lassen? Boah, das ist schwer zu sagen. Man ist in der Situation natürlich extrem oder was heißt, aber angespannt. Es ist ein Wettkampf. Man ist dort, um das, was man trainiert und geübt hat, abzurufen. Und je nachdem, wie auch die Fahrtrichtung für das Turnier ist, man nimmt sich ja auf allen Ebenen was vor. Man nimmt sich vor einem Turnier dann bestimmte technische Merkmale vielleicht vor, an denen man im Speziellen arbeiten möchte, bestimmte Taktiken, die man durchspielen möchte, um die zu etablieren, um zu gucken, ob das funktioniert. Und man kann sich ja auch bestimmte mentale Strategien vornehmen oder Ansprachen, die man durchziehen möchte, um sozusagen ja seine Partnerin in dem Fall und somit das Team bestmöglich zu unterstützen. Und wenn wir es mal weiterspielen, ist es vielleicht so, dass Laura durch ihr forsches Auftreten Luisa in einer gewissen Weise kitzeln möchte. Also dass sie halt so sagen möchte, alles klar, meine Liebe, Druck kommt jetzt. Also jetzt nur mal ein paar Gedankenspiele aufzumachen. Oder ist es dass der Druck bei Laura gespürt wird, dass halt okay, dass die Ergebnisse, die sie gemacht haben, sind gut bis jetzt und jetzt kommt aber jetzt reißen da Borger Ittlinger in Xiamen, holen sich da Gold von ganz oben und rücken wieder gefährlich in Schlagdistanz, also einfach auch so vom Mindset schaffen die Quali dann auch noch in Brasilia, wo sie durch müssen, das auch in einer ich weiß nicht, ob beeindruckenden Manier, aber auf jeden Fall ohne große Probleme. Und dann ist es natürlich so, dass Kleinigkeiten, an denen du vielleicht schon jetzt anderthalb Jahre arbeitest und die du selber als ja vorausgesetzt hinnimmst, die dann nicht funktionieren, dass die dich dann natürlich auf die Palme bringen können und dass du dich dann vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr so unter Kontrolle hast bei so einem Spielstand, dass du es in einer anderen Art und Weise irgendwo dann rüberbringen und ja verständlich machen kannst. Das ist
ja.
Ich würde es mir auch anders wünschen, wenn ich selber auf dem Court stehen würde. Ich würde mir auch eine andere Auszeitansprache wünschen, aber ich würde mir auch eine andere Auszeitansprache wünschen als Christ Grüne in Düsseldorf zum Beispiel.
Ja, das ist ja völlig klar, dass es da auch verschiedene Typen gibt und dass man da auch verschiedene Absprachen trifft. Also das finde ich ganz eindeutig oder das ist auch wichtig zu sagen. Es gibt viele Teams, die das eben auch absprechen und auch gerade dort die Teams, die vielleicht auch mit Psychologen und so arbeiten, dass ganz klar abgestimmt wird, okay, was braucht der jeweilige Partner, die Partnerin auf dem Feld, wie sieht die Ansprache aus? Und aus meiner Sicht kann man eigentlich ganz gut dann an dieser Auszeit sehen, dass das da nicht für beide passt. Dass es Luisa unangenehm ist, was da passiert.
Total.
Und dass sie, also man muss auch sagen, es hat ein bisschen funktioniert, also danach haben sie besser gespielt auch. Und also ja, sie haben dann danach gepunktet und haben eine Serie hingelegt irgendwie, aber in diesen Auszeiten und in dem Verhalten von Luisa, sie sagt auch, glaube ich, sowas wie Laura, bitte oder sowas. Oder also es ist so eine defensive Haltung da, die nicht dafür spricht, dass das so abgemacht ist, dieser Umgang. Und ja, also es gab auch viel, das ist jetzt das nächste eben, es gab auch viel in den Kommentaren, dass das einfach zu erwarten ist. Also wir wissen eigentlich alle nicht so richtig, also es ging so ein bisschen darum, um Wind und Zuspiel ranschieben oder weglassen, von welcher Seite, dass das einfach zu erwarten ist, ist ja auch der Fall, ne? Ist ja richtig. Aber der Umgang damit kann eben anders sein. Ja, ich würde halt auch dann, keine Ahnung, das in der Besprechung danach ansprechen oder sowas. Aber es geht auch darum, wie man im Spiel damit umgeht, dass die Partnerin das dann schafft und da nicht unsicher wird, sondern dass man eben dann supportet, würde ich sagen. Deswegen finde ich es nicht cool, unbedingt und ich glaube auch nicht, dass es hilft. Und das ist, und da gibt's ja auch Mittel und Wege, auch wenn man denn da frustriert ist davon, da Ventile zu öffnen. Dann hol dir halt eine gelbe Karte, weil du den Ball weggeschossen hast oder nimm dir den Aufschlag. Das hat unsere Landestrainerin Geske Bank, liebe Grüße, da, damals gesagt, ey, wenn du dann sauer bist auf, was weiß ich wen, den Schiri, dich selber oder sonst was, nimm dir den Ball, wirf dir den Topspin-Aufschlag an und hau so doll gegen das Ding, wie du kannst oder beim nächsten Angriff oder so und lass es halt da raus. Aber lass es halt nicht an deiner Partnerin aus.
Total, ich bin da zu 100% bei dir. In dem Moment, wo mein Partner, meine Partnerin auf dem Feld aufgrund von einer Ansprache, die ich gehalten habe, irgendwie in die Defensive rückt und ja zu so etwas aufrufen muss, eine professionelle Sportlerin zu etwas aufrufen, Laura, bitte in dem Moment, lass uns sachlich bleiben, ist das auf jeden Fall ein Alarmsignal. Ne? Also das ist, das kann es irgendwie nicht sein, weil wie du oder wie wir es ja schon gesagt haben, Kommunikation gehört auch zur Vorbereitung auf ein Spiel dazu, auf einen Wettkampf dazu, auf eine Saison dazu. So, und da sind bestimmte Sachen, wo genau sich oder wo genau das geübt und auch besprochen wird, was man wie zu welchem Zeitpunkt hören mag und was nicht. Und daran sieht man aber auch einfach nur, wie viel Druck da auf dem Kessel vielleicht ist. Und ja, das ist halt dann auf der anderen Seite, ist dann halt auf der anderen Seite wieder menschlich so, ne? Was ich aber, wie gesagt, ich war immer ein Wohlfühlspieler. Ich habe die besten Spiele gemacht und die also meine Leistung am besten abrufen können, wenn ich auf dem Court das Gefühl hatte, dass ich maximal Support hatte und der Glaube an unser Team, unabhängig davon, ob man jetzt, ob man 2-3 Punkte vorne ist oder 2-3 Punkte hinten ist, da ist und die an die eigenen Stärken geglaubt wird. So, und dass die beiden, ich glaube, das stand auch in den Kommentarspalten darunter, dass die Stärken einfach da sind, auch bei den beiden, dass die zu jeder Zeit Breaks einfahren können, das ist doch mindestens genauso klar. Also Luisa mit ihren Aufschlägen, mit ihren Blocks, wo sie mittlerweile echt einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, Laura hinten in der Abwehr mit ihren Magic Touches und ihren taktischen Aufschlägen, die sie da ja auch immer wieder gut anbringt. Also haben die einfach genug Waffen, da die auch Rückstände aufholen lassen, wenn man halt das schafft, was Laura mit Kira geschafft hat, diese Handlungsorientierung an den Tag zu legen, dass man wirklich Punkt für Punkt das Ganze durchspielt, sich Dinge vornimmt für den nächsten Ballwechsel und die dann umsetzt und dann nicht auf einmal das ganz große Fass aufmacht und sagt so, ich kriege hier 10, 15 Zuspiele von dir, die alle mir in den Rücken wehen und der Wind kommt die ganze Zeit von da. Das ist halt einfach so eine Generalkritik irgendwie zu einem Zeitpunkt im Spiel. Das ja, hilft natürlich gar nicht weiter. Und ja, ich weiß nicht,
diese Breaks und
so, das wollte ich dich eh nochmal fragen, wie du die Zuspielqualität von Laura da einschätzt, aus dem Sideout.
Oh ja, das finde ich eine gute Nachfrage, weil das ist nämlich aber auch dann immer noch ein Thema in der Gruppe, wo ich das Ganze dann geschaut habe, dass wir dachten, dass sich da Laura jetzt gar nicht beschweren dürfte eigentlich gerade, weil dort auch, also das gut nachgelassen hat, oder auch da, es war ja auch merkwürdiger Winter scheinbar, aber uns die Zuspielqualität von Laura auch ein bisschen.
Aber was fällt
dir? Auch absolut unkonstant.
Ja, genau, okay, unkonstant, das habe ich nicht gesehen, aber mir ist was aufgefallen über die letzten 2-3 Turniere und ich weiß nicht, also entweder ist es gewollt oder nicht. Ich finde,
sag mal, also ich mir ist nur technisch was aufgefallen.
Ich finde,
sieht interessant aus, was sie da, sie hat so einen Hüpfer im Bagger irgendwie. Das ist mir aufgefallen, aber
ich glaube, der Hüpfer im Bagger, vielleicht daher, wenn man sich das überlegen möchte, Luisa möchte einen hohen Pass haben. Das wird auf jeden Fall, also sieht ja zumindest richtig nach einem Turm aus, den sie da angreift.
Ja.
Das kann sein, dass der Hüpfer daher kommt, ne, weil einfach irgendwoher natürlich die Energie auch kommen muss. So. Das kann schon sein. Aber ich finde, der ist ein Ball zu weit innen. Ich weiß nicht, ob das halt abgesprochen ist. Also der Ball, Luisa hat den Ball häufig eher innen, also dass sie in der Diagonalen sich mit ihrem diagonalen Schlag durchsetzen kann, aber eine Hartlinie sehe ich da nicht, dass sie den von dort schlagen kann. Das ist immer der Shot, die Lösung oder der Ableger dann in der Linie zurück, aber sonst ist das Feld für sie eigentlich von Position 6 bis in die Diagonale irgendwo auf und das aufgrund des also auch schon aufgrund des Zuspiels und das kann man sagen, das ist vielleicht die Taktik, also dass man halt einfach sie aus diesem aus diesem Anlauf, vielleicht ein bisschen diagonal sogar auf den Ball zu, das habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber dass sie ein bisschen diagonal auf den Ball zugeht, das heißt, wenn sie dort halt Block und Abwehr in der Diagonalen sieht, dann wird einfach nur der Ball rübergekegelt in der Linie, also rübergeschubst auf einem Line-Shot. Und sonst verlässt man sich halt auf die Variabilität und den Druck in der Diagonalen. Oder das Zuspiel bitte, ein Ball, anderthalb Bälle weiter raus, dass die Schulter auch dahin frei ist und da Linie auch mal gedroht werden kann, beziehungsweise Block ausgespielt werden kann. Und die Option, finde ich, hat sie zurzeit nicht. Und das in Verbindung mit diesen hohen Pässen, die dann vielleicht auch mal verwehen oder so, boah, finde ich da die Qualität nicht optimal. Aber da kenne ich, wie gesagt, nicht, was die trainieren.
Ich finde es auch nicht so leicht zu erkennen. Also das ist jetzt der Gegensatz zu dem, was wir bei Ilas Wickler so gesagt haben. Ich finde es immer noch nicht so richtig zu erkennen, was eigentlich der Weg und der Plan ist. Also man hat auch gesehen, in diesem Spiel, da gegen Nascloth war das ja mit der Auszeit, das ging so los, dass Luisa 3 zweite Bälle sich genommen hat, scheinbar nach Matchplan, und die hinten an die Bande gehauen hat. Also völlig aus merkwürdigen Situationen, so ein bisschen, wo ich, wie gesagt, nicht so ganz erkennen kann, was die eigentlich da auch jetzt über die Saison nicht so den ganz klaren Plan sehe. Und auch, oder vielleicht auch nicht verstehe einfach, weil war auch häufiger Thema, dass ich finde, dass Luisas Stärken dann nicht optimal genutzt werden. Die ja einfach eine, also das hatten wir letztes Mal, ne? Glaube ich, die da einfach ja eine Top-Angreiferin auf Weltniveau war, eine Diagonalangreiferin, und die das auch sehr gut kann und der jetzt eben in sehr kurzer Zeit versucht wurde, Beachvolleyball beizubringen, anstatt die wie Adrian Heidrich einfach von der Antenne außen die Bälle hart in Winkel und härter in den, noch härter in noch mehr Winkel einhacken zu lassen. Aber das, ja, wird sich zeigen, ob der Plan aufgeht mit Olympia nachher. Ich meine, mit Laura und Maggie kam auch am Ende da ein fünfter Platz raus bei Olympia, richtig? Wo sich das jetzt nicht alle so ausgerechnet hatten vorher. Und wir bleiben gespannt, ne? Vielleicht, wir können da auch wirklich nicht reingucken. Ich finde, sie geben auch da sehr wenig Preis aus solchen Einblicken. Deswegen verfolgen wir das weiter. Ich habe halt jetzt noch eine Frage an dich. Du
als ich finde eine Sache vielleicht noch, die dahingehend als eine Erklärung vielleicht dienen kann, ist natürlich die Thematik, dass, was sicherlich nicht ganz günstig oder ganz glücklich ist, ist die Wechselei auf der Trainerinnenposition. Ne? Also, dass einfach innerhalb von anderthalb oder zwei Jahren drei Coaches jetzt da am Werke sind. Und jetzt Simon Nausch, der jetzt dort dann mit dabei ist, natürlich tschechische Teams betreut hat und die auch sehr, sehr erfolgreich betreut hat. Der auch eine, ich finde den als Typen richtig, richtig cool, mag den total gerne.
Ist von Maki, von Slukova, der Mann.
Genau. Österreicher, und das ist das, wie gesagt, ein richtig, richtig, richtig cooler Typ. Ich mag den gerne. Aber optimal ist es natürlich nicht, für ein Dreivierteljahr vor Beginn von Olympischen Spielen sich da nochmal jemand mit ins Boot zu holen, der eigentlich auch eine Idee hat, wie er Volleyball spielen lassen möchte, und da dann auf das zu bauen. Also der kann ja noch auf das bauen, was irgendwie als Grundlage gelegt worden ist. Und wenn da, also ich finde gerade so mentale Probleme, wenn die sich halt eingeschlichen haben, oder Probleme, Baustellen, wenn die sich so eingeschlichen haben über einen Verlauf von einem Jahr oder einem Dreivierteljahr, dass da in der Kommunikation zu Beginn Fehler gemacht werden, und dann ist es ganz schwer, diese Dinge wieder aufzubrechen und wieder die Ebene zu finden, weil ich meine, du kannst jede Art der Kritik äußern, das lernst du aber auch in jedem Kalender lernst du das, dass einfach eine Basis für Kritik in die Richtung oder je größer die Kritik sein soll, desto eher muss die Basis sehr stabil sein, auf der man sich da begegnet. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass nach einem Jahr so eine stabile Basis herrscht. So, da muss anderes Verständnis dann füreinander da sein, damit du das machen kannst, ein freundschaftliches Verhältnis, was ja eigentlich immer nach draußen so oder nach außen so getragen wird, dass dieses Verhältnis bei den beiden auch freundschaftlich ist, dass sie sich sehr, sehr gut verstehen. Aber vielleicht mehr Schein als Sein. Also das wird...
Ja, das wäre nicht das erste Mal, dass das so da gespielt wird irgendwie. von solchen Teams. Wer weiß, also ich habe da keinen Einblick, ob das,
auch gar nicht.
Das Realität ist oder nur für Edeka.
Genau, und sonst lernst du halt einfach eigentlich immer, okay, wenn ich Kritik äußere und meine Basis ist nicht so stabil, dann beschreibe ich, was es gerade bei mir auslöst, äußere meinen Wunsch, wie ich das lieber haben würde und versuche positiv verstärkend da zu sein für den oder die Gegenüber. So, ne? Also das ist dann...
Normal schon, ne?
Genau.
Sonst Sandwich-Prinzip. Was Gutes, dann was Negatives. Dann
was also ich meine...
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Da solltet ihr dann genug Tools dann irgendwo in der Hand haben. Und wie gesagt, wir machen ja so ein bisschen Kaffeesatzleserei jetzt gerade. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant und also wirklich spannendes Thema. Aber du hast ja...
Ein Take habe ich noch und dann noch eine Frage, weil das ist mir auch noch aufgefallen in den Kommentaren, wo es dann hieß, das ist hier kein Kindergarten, hier, das ist hier Profisport, das ist alles hier zu erwarten, dass man das alles hier hinbekommt und so weiß und ich finde das und das ist gerechtfertigt, was Laura da macht. Laura Ludwig hat sich das ausgesucht, komplett aus eigenen freien Stücken mit einer Nicht-Beachvolleyballerin zu spielen. Das ist ihr Ding. Die haben sich in eine ganz späte Olympia-Quali reingetraut mit einem Projekt, was eigentlich fast zum Scheitern verurteilt war, hatte man vorher gesagt, wo man dachte, das ist zu wenig Zeit, jetzt sind sie eigentlich schon gut davor, ne? Und sie hätte jede Blockerin in Deutschland irgendwie haben können. Ne? Es ist die Frage, was bei Svenja, die waren schon ein Team, ne? Klar. Aber ich weiß nicht, ob Laura mal geklopft hat, was passiert wäre, wenn sie das ernsthaft gemacht hätte. Ansonsten hat sich Laura das so ausgesucht. Und das Projekt war unter diesem Vorzeichen. Und natürlich kann dann diese Frustration dann irgendwann kommen, aber die ist ja selbst gemacht. Und dann kannst du dich nicht beschweren, wenn dann von deiner 2 Meter großen, also 1,90 großen Diagonalspielerin, da die Pässe nicht perfekt im Wind gestellt werden. Auch nach 2 Jahren nicht. So. Das finde ich halt, darf man dabei nicht vergessen, dass das natürlich klar Profisport ist und so, aber das ist ein Projekt, was normalerweise mehr Zeit benötigt und unter enormem Druck stattfindet. Und zwar nicht nur für Laura, wurde da dann auch Laura denn da viel verteilt, sondern natürlich für Luisa noch wahrscheinlich viel mehr. Ne? Die hat da einen Druck. Und Laura konnte sich das alles ausdrücken, Luisa ist den Weg mitgegangen und das finde ich in dem Ganzen schon noch entscheidend. So, wenn du eine gute Zuspielerin haben willst, aber jetzt nicht jemand, der wie im Spiel gegen die Schweiz 12 Blockpunkte macht, dann nimm dir halt wen anders. Da gibt's genug. Ne? Dann spiel halt mit Sandra.
Ja, oder spiel halt mit Julia Sude. Die beiden haben's auch
Genau, ja. mach so. Oder nimm dir eine Jungschule, mach ein ganz anderes Projekt. Aber das war eine Idee, das zu machen. Das hat sie vorher mit Maggie gemacht. Nicht, weil sie am meisten Spaß macht, sondern auch, weil es am meisten Publicity bringt. Also Publicity blöd gesagt, aber weil das am attraktivsten ist zu verkaufen und vielleicht auch einfach ein sportlicher Ehrgeiz dahinter ist, das nochmal aufzubauen. Kann ich nicht genau sagen. Ist aber alles die Upsides. Da hätte es aber auch andere Möglichkeiten eben irgendwie gegeben. Das bitte nicht vergessen dabei, deswegen wundern mich solche Kommentare so ein kleines bisschen. Und natürlich geht da jetzt der Druck nach oben, der von allen Seiten kommt und auch von selber irgend kommt und man hat die Adidas-Klamotten schon im Schrank und dann geht der Pass zu dicht, weil der Wind aus dem Rücken kommt. Kann ich alles verstehen, aber da muss man dann vielleicht doch auch dann selber Profi genug sein. So, die Frage ist aber, Fuxi, ich habe von ausschließlich Spielerperspektiven, also da war zum Beispiel meine Schwester dabei, da war jetzt auch Sarah Schulz dabei, wo mit Düsseldorf war, da war Stefan Burmanns dabei, die das meinten, dass sie das nicht gut finden, beziehungsweise erstmal nicht gepostet hätten oder es selber nicht gut fänden, wenn es über sie gepostet wäre, aber das sich gefragt haben. Ob das gerechtfertigt ist, solche Szenen
zu verbreiten. Dass du das gemacht hast?
Genau. Wie stehst du?
Also ich habe deinen Beitrag gesehen und ich habe auch erstmal geschluckt. Also dachte so, ja, alles klar, das ist mal eine offene Fragestellung es wirkte, also wie soll ich sagen, ich kenne dich ja, deswegen weiß ich, dass du da jetzt nicht auf, also es war jetzt kein Clickbait so von dir, sondern dass man sagt, okay, das macht Max jetzt damit, also weil klar ist, Triple L, das bringt auf jeden Fall Klicks oder sowas auf den Beitrag, sondern
das muss man dazu sagen, ne, Klicks bringen mir nichts. Ich habe nichts von mehr oder weniger.
Ja, gut, aber
Klicks.
Das wissen die Leute ja.
Ja, ja, das genau, nur dass das für die Leute irgendwie auch mal klar ist. Also das ist völlig irrelevant, ob da Sachen viel oder wenig
geklickt werden. Genau, und wenn man dich dann so gut kennt und wenn man auch den Podcast ja regelmäßig lauscht, dann weiß man auch, dass du den Account betreibst, weil du dir diese Fragen dann stellst in dem Moment, wo du sie siehst und das auch einfach als einen interessanten Punkt siehst, der auch in der Community, in der wir unterwegs sind, natürlich diskutiert werden sollte, weil es nun mal das ist eins unserer Nationalteams, was sich da so auf dem Court dann verkauft. Und natürlich muss man sich diese Fragen erlauben dürfen, auch in der Öffentlichkeit. Und das muss diskutiert werden können, weil wir sind im Profisport, so wie es ja auch schon gesagt worden ist. Und da gehört sowas dazu. Du musst mal die Leute fragen, die sich auf anderen Wegen für ein Großereignis irgendwie qualifizieren wollen, für ein Champions-League-Finale. Frag doch mal, wie häufig sich Manuel Neuer in letzter Zeit von irgendwelchen Leuten im Internet anhören musste. Warum hast du eigentlich den einen Flachschuss da prallen lassen und nicht gefangen? So, also das sind ja Sachen, also das ist schon vollkommen in Ordnung, dass man da was aufwirft, und du verstehst deine Rolle ja auch so, dass du Berichterstattung aus Beachvolleyball, aus der Beachvolleyballblase machst, und das sind Themen, die das Ganze natürlich interessant machen. Und deswegen war ich ich würde es über meinen Account auch nicht machen, zum Beispiel. Also ich bin eh auf Social Media weniger unterwegs als du, aber, oder beziehungsweise ich bin da schon viel unterwegs, aber weniger aktiv. Ich privat würde es nicht machen, aber hätte ich einen Account, der sich um Beachvolleyball Berichterstattung in Deutschland und der Welt dreht, dann, ja, klar, ist das eine total eine Fragestellung, die man aufwerfen kann. So, das finde ich absolut legitim. Ja, du hast ja auch, ich kenne, habe den Text nicht mehr ganz genau vor Augen, aber es war ja eine offene Fragestellung an die
Community. Ich habe da nichts. Nö, ich habe gesagt, ich lasse das.
Genau, ich lasse es mal hier.
Ja, das war, glaube ich, so. Ich platziere das mal hier irgendwie so. Dem habe ich nichts hinzuzufügen dazu. Also das kann ich alles so unterschreiben. Und also vielleicht doch hinzuzufügen, so, das Ganze findet halt auch in der Öffentlichkeit statt. Ganz eindeutig. Und in dem Moment ist auch, also vielleicht seht ihr das jetzt so bei der GBT jetzt gerade, ist es vielleicht manchmal ein bisschen geheimer. Da steht einfach die Kamera, aber auf der World Tour, da steht ein Mensch einen Meter vor dir mit einer riesen Kamera. Und wenn du dann solche Dinge machst oder auch auf dem Feld dich daneben benimmst oder sonstiges, wir haben ja auch schon Szenen von Clemens vielleicht gesehen oder sowas, dann ist es halt ganz klar, dass du das gerade vor den Augen von allen tust. Und damit muss man dann halt leben, ne? Also ich habe es ja nicht gemacht. Und es ist irgendwie schon ein öffentliches Interesse da. Und wir posten, würde ich sagen, deutlich mehr sehr positive Sachen als negative. Immer mal wieder, ne? Also Erfolge werden da auch abgefeiert. Und dann gehört das eben auch dazu, zur Realität. Und die muss diskutiert werden, wie du sagst. Die muss irgendwie abgebildet werden. Und das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann, gehört das eben auch dazu, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Und dann ist es halt voll wichtig, dass man so eine Diskussion, die dann entsteht, dann ja vernünftig leitet, immer jetzt, wie du es ja auch machst, okay, du beleuchtest die Seite von, oder wir beleuchten die Seite von Laura, du explizit beleuchtest nochmal die Seite auch von Luisa, was das für sie bedeutet, was für Gedanken man sich auf einer anderen Seite machen kann. Es ist jetzt ja nicht so, dass du für irgendjemanden Partei ergreifst, sondern es sind Fragen, die aufgeworfen werden, die wir uns fragen als Fans, als Fans der Sportart. Und das ist ja genauso wie, also dann kannst du auch sagen, ja, sagt nicht eure Meinung darüber oder macht nicht so ein Ranking, wer zu Olympia kommt und wer nicht, wie fühlen sich denn die anderen deutschen Teams, die ihr nicht nennt, nach dem Motto so, ne? Oder so, das ist, ja.
Ja, ich meine, sonst kommen ja auch diese Stimmen, die jetzt das vielleicht verteidigen oder das auch einordnen, die kommen ja auch sonst auch nicht zu Wort, ne? Also aus meiner Sicht war das völlig klar, weil ich auch in der Runde geguckt habe, die da meiner Meinung war, und ich hätte gar nicht vielleicht gewusst, dass da diese andere Warte existiert, die das genauso machen würde oder die das gutheißt oder rechtfertigt oder ja einfach in der anderen Ecke steht. Deswegen ist das ja auch einfach positiv, dass wir das dann auch mitbekommen und das ja diskutieren können. Das wollen wir ja eigentlich häufig machen. Lass uns, Fuchsi, das Ganze abschließen. World Tour geht bald weiter, in 2 Wochen in Espinho. Da sehen wir Elite 16, alle Teams, die irgendwie interessant sind, sind da. Fretschner Winter auch da, erste Platz Quali, kann sogar sein, dass sie ins Hauptfeld rutschen. Wie gesagt, Borger Endlinger schon ordentlich hochgerutscht, aber auch noch in der Quali, Ludwig Lippmann auch in der Quali. Ich war gerade in Düsseldorf bei der German Beach Tour. Das war cool, muss man sagen. Also ich war letztes Jahr nicht da in Düsseldorf, aber man kann das ja, glaube ich, ganz gut auch erkennen im Stream und so, dass das nett aussieht da. Also die Location ist mega geil da am Rhein. Das kann was. Die Stimmung war, also die Leute, da war richtig viel was los jetzt, auch gerade abends so, ne? Das war richtig nice. Weil auch Donnerstag war Vatertag zum Beispiel. Da ging es dann auch runter, obwohl eigentlich weniger als erwartet, würde ich sagen. Aber Stadion voll. Hast du verfolgt?
Ja.
Etwas? Also jetzt nicht die Ergebnisse, hast du Spiele gesehen
auch? Oh, nee, ich hab.
Weil ich will nämlich ganz kurz nur 1-2 Sachen sagen, die mir aufgefallen sind, spielerisch. Sonst können wir auch gleich über die
Ergebnisse. Ja, spielerisch habe ich wenig gesehen, nur Highlights.
Okay, weil es war ganz eindeutig, nur für die, die es jetzt so oder nicht verfolgt haben, so, dass die Leute immer noch Probleme haben, mit diesem neuen Ball klarzukommen. Es ist unfassbar. In Element Aufschlagannahme. Es fallen, es purzeln Asse, Aufschlagfehler, ganz besonders mit mittelschnellen Float-Aufschlägen. Die Dinger fallen rein, es ist auf der World Tour ja auch schon offensichtlich, dass da Asse passieren, wo sich die Leute wegducken unter den Beinen und dann fällt der noch einen halben Meter rein, so, wo du einfach vorher nicht hattest. Das ist das eine, was oft passiert. Zweite, was oft passiert, ist, dass der Ball vor die Füße sich absenkt und dann einfach die Leute, das soll gar kein kurzer Aufschlag werden, aber man denkt, der kommt genau auf die Platte und dann fällt er einem vor die Füße und man kommt gerade noch so drunter vielleicht. Das dritte ist, zum Beispiel bei Melli Gernert sieht man häufiger, ja, die will den Ball so nach vorne schaufeln, denkt, das ist ein easy Aufschlag, was sie mit dem alten Ball ohne Probleme gemacht hätte, ne? Kann man natürlich jetzt nicht empfehlen, aber die ist schon einen Schritt weiter. Und dann, zack, geht das Ding von der Tischkante weg, weil die eben im letzten Moment noch mega unerwartete Dinge machen. Also ich schieb's jetzt einfach mal auf den neuen Ball, aber was man halt ganz objektiv feststellen kann, es ist ein Aufschlagspiel vor dem Herrn. Unglaublich.
Wahnsinn.
Asse, Fehler, alles dabei. Das Zweite, was aufgefallen ist, das Niveau bei den Männern ist sehr cool anzugucken. Also das macht richtig Spaß, das ist richtig gut, obwohl jetzt die Namen, oder spielerisch einfach gut, die Namen sind jetzt vielleicht nicht so, oder nicht, dass man denkt so, wow, was für ein Teilnehmerfeld. Aber da kannst du dir richtig guten Beachvolleyball angucken. Was bei den Damen bisschen anders war. Da war dieser Aufschlagfaktor noch viel größer. Die hatten irgendwie deutlich mehr Probleme. Der Sand war auch noch tief und so. Und gefühlt waren die Männer viel weiter, spielerisch und so gerade, oder trainingstechnisch, als die Damen. Haben wir jetzt auch gesehen, die Seed oder alle Nationalteams, geförderten Athleten, alle herausgeflogen. Am Ende stehen da Belen Schulz gegen Barbara Gernert im Finale. Belen Schulz, da waren wir ja dann extra dafür da, ne, haben teilweise katastrophal gespielt. Also auch wirklich längere phasenweise, haben die Liste von den Elementen, die wir jetzt angehen wollen im Training, ist sehr lang und gewinnen am Ende das Turnier.
Ja.
So. Wo man mehrfach denkt, so, Alter, bei den Männern hätte das wahrscheinlich in der ersten Quali-Runde schon nicht mehr gereicht. Was die Konstanz am Spiel angeht. Ja, das ist richtig krass. Ja. Das ist das. Ja gut, du warst jetzt nicht da, ne, aber wir können sonst, bist du nochmal bei dem deutschen Tourstop?
Boah, Lust hätte ich immer, ne, aber was ist denn? Düsseldorf ist jetzt nächste Woche, in 2 Wochen nochmal, ne?
Ja, Düsseldorf ist jetzt, kommt das Wochenende wieder.
Das Wochenende.
Bremen kannst du vielleicht. weil da, vielleicht können wir uns dann nochmal drüber unterhalten, wie das ganze Event aufgezogen ist, weil das ist natürlich das, nice. Man merkt auch, dass sie es jetzt häufiger gemacht haben.
Da muss man auch eine Lanze brechen, ne? Also das, was die auch im Bereich Social Media weiterhin machen, ist natürlich richtig cool. Man bekommt richtig geile Eindrücke.
Kann
man
das gut verfolgen.
Sowohl von den Spielen, also von den Ergebnissen und den Highlights, als auch von dem, was drumherum passiert. So an Himmelfahrt zum Beispiel diese Karte bei Google Maps, zweimal um diesen einen Teich darum gezeichnet, irgendwie dann, okay, hier Abstecher für 3,50 Euro gibt's hier Bier. Also das sind coole Ideen, die da irgendwie umsetzen, versuchen da das attraktiv zu machen für ein breiteres Publikum. Das finde ich ganz nice. Und dann natürlich auch die Stimmung zum Beispiel, als ich dann ich glaube Samstagabend war da eine coole Party auch zum Beispiel auf dem Gelände, ne? Also wo die dann nebenan einfach an so einer geilen, mit geilen Licht.
Ja, die haben ja so ein DJ-Set da aufgebaut. DJ-Set,
geile Lichter, ja, geile Drinks, entspannte gespielt. Leute irgendwie so. Das sah schon alles mega nice aus und deswegen glaube ich, dass das Produkt cool ist. Wenn es für die Spieler und Spielerinnen auch so ist, dass es angenehm ist, dort zu spielen, dann ist es natürlich auch noch umso besser. Es hat so ein bisschen dieses Gefühl von, ich weiß, wo haben die noch so kleine Turniere gespielt? In der Schweiz, also was gab es eine Zeit lang mal auch so Einladungsturniere, wo du mit 8 Teams gespielt hast. So, ne? Das ist natürlich immer dann auch ein sehr elitärer Kreis, sowieso haben wir schon drüber gesprochen. Also das ist halt dann wirklich Champions League oder erste Bundesliga in Deutschland so, ne? Das ist ein Top-Produkt, um von da oben irgendwie auch zu berichten. Und du hast halt, wie gesagt, diese Breite an Leistung, weil das fand ich auch schon irgendwie allein von den Ergebnissen, wie viele 2-1-Spiele dann auch mit dabei waren, so wie viele Camp oder wie viele enge Spiele dann auch mit dabei waren hinten raus. Das war schon spannend zu verfolgen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade, dass du den Anschluss weiterhin für junge Leute, für junge Teams da nicht so hast. Und auf der anderen.
Ja, beziehungsweise in der Breite, ne? Also die jungen Teams waren jetzt irgendwie schon da, so, aber irgendwie dahinter bricht es dann doch sehr schnell.
Obwohl man sagen muss, das ist natürlich Fluch und Segen. Wir haben auch ja schon drüber gesprochen, dass die Landesverbände natürlich dann mehr in der Verantwortung sind, auch ihre Spieler und Spielerinnen dann zu fördern, durch das Angebot von Turnieren in anderen Leistungsklassen außer German Beach Tour und GBT2. Das heißt, ich kriege zum Beispiel jetzt dann auf einmal Sachen mit, dass in Magdeburg ein Turnier ist und freue mich, dass da ein Beach-MV-Team nach vorne geht. Ich kriege mit, dass Berlin-Brandenburg eine geile Turnierserie auf die Beine stellt, wo die Spieler und Spielerinnen regelmäßig Spielpraxis sammeln können. Ich kriege mit, dass viele von den jüngeren Teams auch ins Ausland fahren, die Future-Turniere mitspielen, die jetzt in Europa sind und dann natürlich auch im Vorfeld der Saison auch in Asien und sowas waren. Das ist, finde ich, cool zu sehen. Es gibt immer mal wieder auch Leute, die tatsächlich nach Spanien, also das Fahren dort mal ein Turnier mitspielen, nationale Serie, in die Schweiz, vielleicht mal nach Österreich. Also das ist irgendwie ganz nice zu sehen, dass man da dann auch andere Möglichkeiten wahrnimmt, Turniere zu spielen. Und ja, vielleicht ist das der Weg. Das ist halt so ein, wie gesagt, Landesverbände, die dann jetzt merken, so krass, unsere Turniere werden angenommen, da kommen auch Leute, das Interesse ist da, das lohnt sich da auch, das weiter zu professionalisieren, das wäre natürlich schön, aber auch für die Spieler und Spielerinnen, dass man internationale Erfahrungen sammeln kann. Wenn ich dann denke, dass hier Moritz Klein heißt, ne, dass er da in Australien da diese Feature mitgenommen hat, genauso wie Ole Schwarmann oder Moritz Hauschild, die dann da auch unterwegs waren, Aaron Korn, die alle irgendwie dann auch die Turniere mitgenommen haben, die dann halt auf der Welt irgendwo stattgefunden haben, dann mal die deutschen Farben tragen konnten und das Land vertreten ist einfach auch mal eine coole Sache im sportlichen Belang.
Ja. Ich will das fast gar nicht nochmal wieder eröffnen, aber gefühlt das ganze letzte Jahr drüber geredet. Kann man sich dann nochmal anhören. Zu dem Event, dann können wir es. GWT ist nice, also man merkt auch, dass, okay, das ist jetzt das zweite Jahr, ne? Dass man merkt, das hat sich eingespielt, man spricht mit den Leuten und die sagen so, nee, es läuft alles, also alles fertig, alles gepackt. Das war alles stabil, geil gemacht, 3,50 Bier war auch eine gute Angelegenheit, kann man sagen. Mhm. Dritte Jahr, mag sein, sonst, also jetzt so als GWT.
Ich meine, ja.
Mag sein.
Es kommt jetzt das dritte
Man merkt,
das dritte Timdorf kommt jetzt.
Okay. Ja, doch, aber das erste Timmendorf war doch quasi dann speziell. Naja, egal. 350 Bier, gut. Becherpfandsystem auch gut. Habe direkt einen Becher gefunden. Du musst wissen, ein Bier ist ein Chip wert und ein Becherpfand ist ein Chip wert. Das heißt, wenn du einen Becher findest, kriegst du ein Bier geschenkt. Ja. Mega. Mega geil. Ansonsten sah auch alles gut aus, ne? Design, also Shoutout an Roberto, Umberto. Das sieht alles richtig geil aus. Da siehst du auch direkt, okay, jetzt wissen die, welche Tribünen die haben, wissen, wie groß die Maße sind, haben da alles perfekt bestellt schon, alles durchgebrandet, alles super. Stimmung war gut.
Weiterer richtig wichtiger Punkt finde ich Reset Sport, also dass man Leute aus der Szene mit involviert, mit deren Brands, dass Manta Hari weiterhin einen Namen ist und dass man das dort viel sieht. Also mag man sich drüber unterhalten, wie dieser Nachhaltigkeitsgedanke bei den Organisatoren der GBT ist, aber alleine, dass man Brands aus der eigenen Bubble eine auf die Bildfläche bringt und eine Bühne bietet, das ist schon mega nice und das ist auch genau der richtige Weg in meinen Augen.
Dieses zwei Turniere in Folge am gleichen Standort war eine geile Idee auch übrigens. Also bin ich Fan. Finde ich gut. War schon ein Wahnsinn damals, wenn man das mal überlegt, was da in die LKWs geladen wurde und quer durch Deutschland gefahren wurde. An die Strände dann direkt mit 7,5 Tonner auf dem St. Peter-Ording-Strand gefahren. Das ist schon gut so und auch für die Spieler. Jetzt bleiben auch tatsächlich einige irgendwie da, können dann einfach da in irgendwelchen Unterkünften bleiben oder bei Freunden und können dann da am gleichen Standort dann wieder auftauchen. Also das macht schon Sinn, dass das dann nicht jedes Wochenende abgebaut werden muss. Da kannst du auch viel mehr Infrastruktur irgendwie dann ein bisschen nachhaltiger dann aufbauen, damit du oder einen Geiler vor Ort haben, damit du dann halt nicht weißt, okay,
ja, muss fair point, wieder abbauen. Stimmt auf jeden Fall.
Das ist schon eine gute Sache. Stimmung war aber auch nice, man muss sagen, also irgendwie haben die Leute, ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat, vielleicht war es auch nur mein Eindruck, aber die Leute haben es mehr gefeiert, wenn irgendwelche geilen Songs gespielt wurden vom DJ, als wenn auf dem Court eine geile Rallye passiert ist. Das war irgendwann nicht mehr so dann, so gegen, wenn die richtig guten Spiele dann irgendwie oder abends halt nochmal was passiert ist, aber so tagsüber, man halt war im Game, hat sich irgendwie gefreut und gefühlt, weil man der Einzige auf der Tribüne. Und dann kam aber irgendein Song und dann sind alle ausgetickt. Ja. Kann man sein, dass man da schon die ersten Effekte erkennt. Das ist natürlich auch denn da die Spontent Hood da mit Düsseldorf, Köln. Da sind vielleicht viele, die jetzt nicht direkt aus dem aus dem Kosmos kommen, die das vielleicht irgendwie über andere Wege mitbekommen, dann die Halle da verfolgen oder sonst irgendwie anders den Content und dann da hinkommen und gar nicht wissen, was so abgeht, aber einfach eine Party feiern wollen. Will ich gar nicht sagen, dass das irgendwie schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall aufgefallen. Das war eine Diskrepanz.
Hast du mal Beachvolleyball in den USA gesehen?
Ich noch persönlich jetzt nicht, so, also,
aber live. Es ist halt einfach auch genau das Gleiche, ne. Also, es ist ein DJ da, der die ganze Zeit auflegt. Die Musik wird auch zwischen den Ballwechseln nicht ausgeschaltet. Also, die Musik läuft durchgehend, und das ist halt mehr so ein, ja, es ist ja typische, wie sagt man, Eventisierung, also von Sportevents, also, oder von Sportveranstaltungen, dass man halt sozusagen, ja, die Sportveranstaltung in dieses Event mit einbettet, ne, und klar ist das mega nice, dass da geile Rallyes und sowas stattfinden, und je weiter du im Turnierverlauf gehst, deswegen die Beschreibung oder die Beobachtung, die du dann beschreibst, sind natürlich auch, sind dann eigentlich genau das, was man erreichen möchte, ne, je weiter im Turnier du steckst, je wichtiger das Spiel, desto eher werden dann auch die Cracks dahin kommen und sich das.
Ja, später im Turnier hast du dir auch schon deine Spieler rausgesucht, die du vielleicht
und am Anfang willst, ist halt,
die du vorher
am Anfang ist halt eher so geil, boah, und
musst auch erstmal aufwärmen, ein bisschen Bier trinken. Ist ja auch, wie gesagt, ich will das gar nicht sagen, es heißt ja, dass da Leute kommen, die vielleicht vorher nicht da waren. Und das früher hast du dann in Timmendorf dein Fachpublikum gehabt, was dann darüber diskutiert hat. Auch nicht schlecht, ne? Also, aber in Wien ist es eben auch so, zum Beispiel, das haben wir auch schon oft besprochen, in Wien haben die Leute auch gar keinen Plan, was da passiert. Die kommen da hin, um eine fette Party zu feiern. Und wenn da jemand den Ball irgendwie einarmig abwehrt, dann ist alles ganz toll. Aber wenn die ein krasses Sideout machen, aus einer Out-of-System-Situation, dann wissen die gar nicht, was passiert ist. Ist aufgefallen. Bin ich gespannt, ob das jetzt auch vielleicht ein Düsseldorf-Phänomen war oder ob sich das so durchzieht und wie das weitergeht. Sonst noch dazu, was halt Also eine persönliche Sache von mir einfach. Ich weiß, also wir haben da auch schon drüber geredet und ich weiß, dass es sich einfach halt nicht in dieses Konzept mit einbinden lässt, aber ich vermisse den Sidecode einfach. Das ist einfach eine geile Nummer. Es ist schade, dass man halt nur eine Möglichkeit an Spiel hat, sich auszuwählen, wenn man da vor Ort ist. Und der Sidecode war schon immer was Besonderes. Ne? Das kennst du auch, alle, die das schon mal gemacht haben, da in Timmendorf oder sonst wo auf den Turnieren, da guckt man ein Spiel einfach anders. Da hast du auch noch eine Chance, näher dran zu sein. Hast du vielleicht nicht die Mucke auf dem Ohr die ganze Zeit, sondern kannst es eben auch wahrnehmen,
was passiert. Das, was die Leute auf dem Court sagen und sowas. Das fährt Sidecourt, ich liebe Sidecourt-Spiele.
Ja, Sidecourt spielen ist geil, Sidecourt gucken auch geil. Dazu eine Frage für dich. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, wie es an den anderen Standorten ist, aber es gab jetzt keinen Warm-Up-Court. Wie stehst du dazu? Also man muss sich da auf so einer Wiese irgendwie eindaddeln oben und dann halt dann
runterlatschen. Ich habe mich auch, wenn genug Platz, also bei mir war immer eher so eine Frage vom Platz, aber ich habe mich auch auf Parkplätzen und sowas warm gemacht. Das war für mich kein Problem. Schuhe an und dann warm machen. Das war okay. Eigentlich hat es nicht richtig gestört. Am Strand ist natürlich schon was Nices, weil du einfach nur einen Ball schnappst. Aber nö, ich habe damit, also solange ausreichend Platz da ist, um da vernünftig Bälle zu...
Dann brauchst du nicht die hier paar Aufschläge oder so. Weil, also ich finde auch, es ist nice to have, so ein Warm-Up-Court. Aber auch gerade da, die jetzt nicht so, also außer jetzt am Freitag schon... Aber ansonsten wurde halt nicht so richtig aufs Gas gedrückt, was die Spielansetzung anging, sondern du hattest dann schon noch genug Zeit auf dem Center Court. Ja. Dann geht's schon, ne? Also, ich würde sagen, wenn Platz da ist oder wenn der Sandlieferant da gönnt von den Preisen her, dann
klar, gerne. Kleine Einspielfläche, ja.
Nice to have irgendwie. Ist nett. Kann man da schon mal ein paar Sachen machen, aber ansonsten.
Aber ganz ehrlich, bevor du da irgendwie eine Einspielfläche von, musst dir vorstellen, selbst eine Seite von dem Beachball überfällt, als Einspielfläche für vier Teams oder für zwei Teams ist einfach zu klein. Da hast du 8x8 Meter und denkst du so,
geh mal zu King of the Court, ey. King of the Court einspielen ist das Wildeste, was es gibt. Da sind halt dann wirklich, da hast du 5 Teams, die das gleichzeitig machen wollen, aus unterschiedlichen Nationen. Manche mit Trainer, manche ohne Trainer. Jeder will was anderes machen. Manche machen K2, manche K1. Du musst dich da irgendwie absprechen. Es gibt keine Bälle auf dem Court, sondern die alle haben ihre eigenen Bälle dabei. Da musst du immer hinterher rennen. Wenn du Glück hast, hast du 2. Das ist wirklich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst.
Nee. Das geht gar nicht. Also wie gesagt, ich finde es, also wenn man diese normale Einspielzeit auf dem Court danach dann hat, also wenn du sagst, da wurde nicht gestresst, wenn man dann 10 Minuten auf dem Court hat, ist ja so überragend, das wäre es natürlich schon richtig, richtig viel so, ne? Aber ich fand auch immer Einschlagen so, ich habe gerne so 3-4 Bälle mich eingeschlagen, aber ich brauchte auch jetzt keinen Aufschlag von drüben, sondern wir haben das immer mit einem normalen Rückschlag gemacht, dann ein Partner vorne am Netz, Rückschlag.
Ja, macht mittlerweile
nicht mehr. Ja, voll krass. Was ist das denn?
Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ich kann es schon verstehen. Ich mache es auch. Wir machen. Wenn ich jetzt auf dem Turnier bin, dann mache ich das auch mit Rückschlag. So, weil ich auch Einschlagen nicht mag generell. Aber eigentlich macht es viel mehr Sinn, das mit dem Aufschlag zu machen.
Alter.
Schon. Also, du bist der A-Trainer. Du warst bei Jimmy.
Ja, spielen da.
Also spielfremder als ein Rückschlag.
Ja, das gibt's ist richtig. Nicht. Wer sagt denn? Na gut.
Spielfremd ist auch, aber genau, nicht spielnah.
Nicht spielnah. Das ist natürlich richtig.
aber sollte man machen. Ich verstehe auch nicht so ganz, wenn da Leute so übertrieben viel Wert drauf legen. Warmer Court können wir haben. Was halt auch, muss man sagen, du warst jetzt auch dann länger nicht mehr da.
Noch ein Wort zu diesen Aufschlägen.
Ja.
Das ist einfach nur, die billigste Möglichkeit, seinen besten Freund mit aufs Turniergelände zu bringen und die Akkreditierung abzustauben. Kannst du mir nichts erzählen? Also es ist so, keine Ahnung.
Ich hatte ein Klemmbrett dabei, nicht so eine Mappe.
Das ist unfassbar.
Hätte ich dir jetzt gezeigt, hätte ich sie hier liegen. Habe ich aber nicht.
Alles Profis, alles Profis. Sauber. Ja, siehst du.
Die Mappe berechtigt zum Sportzugang. aber wie gesagt, das hat sich durchgesetzt. Was stört aus Spielersicht, ist einfach dieses fehlende Feeling da, diese fehlende Community so ein bisschen. Du spielst halt dein Spiel. Ist gerade, wenn da die Sonne so ballert und auch wenn die Mucke so laut ist und du hast ja auch keinen Platz oder so, keinen Sitzplatz. Dass du da mit deinen Spielerfreunden von den anderen Teams kannst du nicht abhängen. Und das gibt natürlich der Spielplan so her. Man hat dann ein Spiel am Tag, dann fährt man in die Unterkunft. Was Vorschlag wäre, einfach leicht zu lösen, irgendeine Art Aufenthaltsbereich für Crew-Spieler, Schiedsrichter, was auch immer.
Ich würde auf jeden Fall Schiedsrichter und SpielerInnen trennen.
Ja, gut, das vielleicht schon. Würde man da jetzt wahrscheinlich nicht machen. Die hängen da sowieso.
Ja, genau. Also ich habe da hat ja auch niemand was gegeneinander, aber so ein bisschen diese Professionalität, wenn wir schon dabei sind, dann wahren und dann vielleicht nicht mit den gleichen Leuten Kaffee trinken, die dich dann einen Tag später pfeifen sollen.
Ja, also auch zu Recht. Aber sowas wäre halt nice. Vielleicht auch am Center Court einfach. Irgendwie Platz genug ist da eigentlich immer. Und es gibt auch diese Bereiche, so, da kannst du schon reinlatschen als Spieler, denn so neben den Produktionssachen und so oder da in die Bereiche, da siehst du auch immer mal wieder jemanden da so hinstellen, wenn du denn da cool mit denen bist oder weißt, dass du da hingehen kannst, dann machst du das halt. Aber so ein Spielerbereich würde das, glaube ich, nochmal verändern. Ja. Diese Sicht. Dann hast du da nochmal wieder deine Crew, dann musst du dich da nicht mit den, also musst du nicht die ganze Zeit auf die Tribüne und dich da rumschlagen mit, also was heißt rumschlagen? Die Leute haben halt die Tickets gekauft für ihre Plätze. Musst du halt alle 5 Minuten einen Platz wechseln, wenn du dich da hinsetzt. Oder du fährst halt weg. Und dann hast du da noch eine Möglichkeit, irgendwie dann da zu sitzen, vielleicht deinen eigenen Wassersupply zu haben. Das war jetzt auch, also Problem ist zu viel gesagt, aber die Schlange am Wasserspender war ultra lang. Es gibt diesen einen Geberit Wasserspender da.
Unbezahlte Werbung an dieser
Stelle. Da stehen halt alle Zuschauer. Ja, das ist halt gut gemacht von denen. Und die Spieler müssen sich da auch ihre Flasche auffüllen. Und das führt halt dazu, dass du dich entweder eine halbe Stunde anstellst vor deinem Spiel oder dass du sagst, hallo, ich bin hier Spieler, ich bin super wichtig, ich muss mal vorbei. Und das war auch die Anweisung oder das war dann so, okay, Leute, ihr müsst euch vordrängeln. Und das ist ja auch nicht eine Situation, die man unbedingt gerne mag als Spieler, denn da gibt's genug Leute, also ich sag mal die beiden Beispiele, Chenoa ist es egal, Sarah Schulz ist es total unangenehm, das zu machen. So, und die Situation willst du eigentlich auch vermeiden, denn hast du da irgendwie deinen Bereich, keine Ahnung. Das wäre eigentlich ganz cool.
Stimmt.
Würde das Problem in
Anführungszeichen Spieler lösen, Innenbereich
fand weil ich man gut, ist ja schon so ein, ja, ist auch nice, kannst du ja aus eigenem Gefühl, es ist einfach sonst ein bisschen ungemütlich einfach. Es ist ungemütlich. Jetzt auch gar nicht meine eigene Sicht, sondern auch das, was ich jetzt so mit wahrgenommen habe. Dann zum Sportlichen noch so ein bisschen, ne? Wir haben es letzte Woche, oder ich habe es letzte Woche gesagt, Melly Gernert, Nele Barber sind, ich meinte so, auf jedem Landesverbandsturnier sind die das Nonplusultra und wahrscheinlich auch auf dem Premium, aber dass sie jetzt auf AGBT sich direkt ins Finale spielen, das hatte ich jetzt nur nicht.
Ich auch nicht, fand ich stark.
Aber das war geil anzusehen. Das hat richtig Spaß gemacht, denen zuzugucken, wie die Beachvolleyball spielen. Auch Spaß haben dabei. Auch noch teilweise ordentlich Fehlerchen dabei. Aber das Team verfolgen wir auf jeden Fall weiter. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Ja, du hast auf jeden Fall Spaß.
Wenn
du
da bin ich gespannt. Ja.
So ist es, kann ich versprechen. Das ist auf jeden Fall geil. Was ich auch empfehlen kann, nur so hier als Abrundung, wenn ihr die Chance habt, Lukas Fretschner und Sven Winter zu sehen in live, dann tut das. Weil es kommt auf dem Screen nicht rüber oder nicht ganz so rüber, was Lukas für ein unfassbarer Hypermensch ist.
Was er für ein Bounce hat,
das ist schon krank. Ich kenne den ja auch, aber er hat gefühlt athletisch nochmal was gemacht. Also ich kenne den auch, ich kenne den schon ganz lange, wollte ich damit sagen. Und er war schon immer so, dass du dachtest, Alter, was passiert da? Warum kann der 1,30 hochspringen? Und ich habe aber Aufschläge gemacht für Momme
Erik,
und Erik, für Lorenz Stadi, für Team Beachme BCK. Ja. An der Stelle hat man Aufschlag auf Momme gemacht, ne? Der macht da eine Annahme, so ein bisschen. Das sieht ja koordinativ spannend aus, aber saubere Technik, Momme, alles, ne? Läuft da an, haut das Ding mit 70 km/h hin in die Ecke. Ja, so auf den letzten Meter, alles gut, Beachvolleyball, super. Dann kommt von drüben, Alex Prizel macht einen Aufschlag, Lukas nimmt das Ding an, Sven steigt hoch auf halb zum Sprungzuspiel, haut das Ding nach außen, Lukas, also Sprungfeder des Jahrtausends, hat die Füße auf unterer Netzkantenniveau und knackt das Ding auf 3 Meter auf die Linie. Und du dachtest, Was, das sind zwei so unterschiedliche Ligen, die da gerade athletisch Wahnsinn. Passiert sind. Was zur Hölle ist da gerade los, ne? Wirklich, war völlig, konnte kaum den Aufschlag.
Fand ich auch nur bezeichnend, dieses eine Video auch bei der German Beach Tour als Highlight Satzball im ersten Satz, glaube ich, gegen Momme und Erik. Das auf dem zweiten Ball, den Sven da nach vorne baggert und Lukas knallt das Ding dann nur irgendwie vollkommen verrückt da das irgendwo hin. Selten gesehen. Das ist ja schön. Ich glaube, ich finde es cool, dass die beiden dann auch das Ding dann nach Hause geschaukelt haben. Am Ende freut mich für die.
Ja, haben sich da gegen die Veteranen dann auch mal schwer getan im Halbfinale.
Ja.
Hast du gesehen? 24-22 verloren.
Ja, gut, aber war das andere dann 15-8 und der erste 21-11 oder was? Aber ja. 12.
Aber trotzdem, da hat sich Team Witzeker nochmal aufgestemmt.
Ja, geil, dass Nates und Joni auch durch die Quali gegangen sind und das Ding da schon richtig cool.
Haben sie echt gut gemacht. Die sind
auch. Haben mich auch sehr gefreut zu sehen. Also, das muss man ja sagen. Also, auch wenn man die Ponys da noch rumspielen sieht, so, das ist, oder den einen jetzt zumindest, das ist cool, wenn man die Harms, also alleine das in der ersten Runde Harms,
auch gegen Harms.
Das sagst du da spielen, dass du Wolf noch mit dabei hast. Oder wenn es war sagst du gegen Wolf.
Ja, nee, sagst du genau, haben gegen Wolf gespielt. Genau. Das hättest du auch sehen müssen, auch die Story des Turniers. Guckt euch dieses Spiel nochmal an, weil im zweiten Satz springt Georg Benny so ein bisschen unterm Netz, da gibt's einen Kontakt. Benny bleibt liegen, hat so einen kleinen Schrei erstmal, wird dann behandelt, man weiß nicht so ganz, irgendwie Wade war es wohl am Ende, spielt dann aber weiter, kann sich aber nicht bewegen, kann nicht springen, kann humpeln. Und sie schaffen es, die Sagstatt, das schaffen es, mit einem Jonas, der das Spiel komplett an sich reißt, mit einem Benny, der mit einem Spielbrett irgendwie Jonas da bedient, mit zwei Wölfen, die überfordert sind mit der Aufgabe, schaffen es, dieses Spiel zu gewinnen noch. Unglaublich. Also das war wirklich krass. Also ich habe es im Stadion gesehen, ich weiß nicht, wie es im Stream dann noch kommentiert wurde, aber es war Wahnsinn. Also auch wie Jonas da das Zepter übernommen hat, hat halt nur noch zweite Bälle gespielt. Benny konnte nicht springen. Der ist aber durchgelaufen, weil er auch nicht laufen konnte. Ist dann durchgelaufen, hat so auf einem Bein irgendwie einen Blockversuch gestartet. Und die Wölfe schaffen es in der Zeit, zwei oder dreimal auf Jonas aufzuschlagen und noch Aufschlagfehler zu machen oder einen zweiten Ball, Angriffsfehler, glaube ich, war der letzte Punkt. Guckt euch das an. Aber ja, war cool anzusehen. Harms auch, glaube ich, erste Mal medailliert auf der GBT. Also auch das cool, wie die da drauf sind. Obwohl zum Beispiel Manu auch erstes Spiel Harms war. Ist Manu Schwierigkeiten hatte er reinzukommen, aber dann.
Aber sagt er ja auch ganz ehrlich dann so im On-Court-Interview danach, so, das ist halt einfach sympathisch. Und ich muss sagen, dass ich Harms gegen Jannik habe ich noch mehr gespielt. Aber ja.
Ja, Manu ist zu jung für dich, den
dürftest du gar nicht. Ich habe noch gegen den gespielt, oder? Doch, auch so ein, zwei Spiele, ich weiß gar nicht.
Mit
Harms Pemula. Nee, noch früher. Bergmann, glaube ich.
Ja, das ist ja dann
Boah,
ja.
Nee, aber mit wem hat denn. Nee, ich habe auch gegen den Manu gespielt. Auf jeden Fall Erfurt auf dem Center Court mit David Ponewatz. Also,
ja, das kann sein.
Ist schon.
Ja, dann so aushilfsweise, ja.
Ist schon was her, so, ne? Aber ich fand die auch immer mega sympathisch und Manu hat jetzt auch, glaube ich, ist er wieder Zweitligameister geworden.
Ja, genau. Das dritte Mal in Folge mit Mondo.
Auch richtig
geil. Ist auch da stabiler Außenangreifer in der zweiten Bundesliga. Und es macht auch Spaß mit Manu da rumzulaufen, deswegen das eine nice Angelegenheit. Geil, Fuxi. Wir sind jetzt hier schon über anderthalb Stunden. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Man merkt, die Saison hat begonnen.
Sie bueno.
Auf einmal Sachen zu besprechen. Und das freut mich auch total. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Nächste Woche ist Düsseldorf. Ich bin da wieder vor Ort. Und
Nations Cup.
Nations Cup bin ich auch vor Ort.
Ich auch.
Wir sehen uns da und dann sage ich mal, wir hören uns alle beim nächsten Mal. Ihr könnt gerne alle nochmal, wenn ihr noch da Sachen zu sagen habt, gerade auch vielleicht zu Causa Laura Luisa Lebensmittel, dann tut das gerne, weil da bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare dazu, auch zu allen anderen Einschätzungen von heute und dann sagen wir danke fürs Zuhören. Guten Start gefunden.
Guten Start in die Woche
und gute Nacht. Guten Start in die Woche, ja.
Ciao.
Ciao, ciao.